Hallo liebe Herbies, wir haben eine super Folge für euch mit der Hebamme Evi Bodman vom Podcast Joyful Mama. Bevor es losgeht, eine Content-Warnung und drei Hinweise. Vor allem bei Frauen, die eine Schwangerschaft oder erfolglose Schwangerschaft oder versuchte Schwangerschaft hinter sich haben oder auch solche, die nicht schwanger werden wollen, aber von ihrem Umfeld dazu gedrängt werden, könnte diese Folge einiges auslösen. Im letzten Drittel des Podcasts, so circa ab Minute 55 für circa 5 Minuten, geht es um die Schattenseiten des Hebammenberufs, also auch Fehl- oder sogar Totgeburten. Wenn wir im Podcast über die Frauen oder die Mütter oder die werdenden Mütter reden, klingt das vielleicht sexistisch. Es ist aber nicht sexistischer, als die Natur sexistisch ist, wenn sie halt zwischen biologischen Männern und biologischen Frauen unterscheidet beziehungsweise beide mit unterschiedlichen Gegebenheiten ausstattet. Da bitten wir euch, ein bisschen nachsichtig zu sein, wenn wir so reden, wie uns halt der Schnabel gewachsen ist. Auch wenn es natürlich alleinerziehende Männer gibt oder Personen, die stillen oder natürlich gebärt haben, aber als Mann oder non-binäre Person gelesen werden wollen. An einer Stelle geht es um vegane Ernährung in der Schwangerschaft. Wir finden vegane Ernährung grundsätzlich interessant. Ich habe ja selbst mal ein paar Monate vegan gelebt. Ich glaube auch nicht, dass vegane Ernährung grundsätzlich in der Schwangerschaft schlecht ist. Allerdings ist es dann umso wichtiger, dass man sich umfangreich informiert und medizinisch checkt. Und was, glaube ich, grundsätzlich nicht zu empfehlen ist, ist die Ernährung kurz vor oder während der Schwangerschaft umzustellen. Und zwar ganz grundsätzlich, egal ob Veganismus oder nicht. Da kommt es natürlich an, welche Quellen man benutzt. Peter zum Beispiel hält natürlich auch die Umstellung zu veganer Ernährung während der Schwangerschaft für 100%ig unbedenklich. Die Apothekenumschau zum Beispiel rät eher davon ab. Generell kann so ein Podcast hier natürlich nie eine persönliche Beratung ersetzen, aber das ist ja eh klar und das betonen wir auch mehrmals. Und zu guter Letzt, apropos Ernährung, das Mindesthaltbarkeitsdatum unseres Hazel-Thomas-Cola-Mixes läuft in 2 Wochen ab, weshalb wir ihn jetzt im Shop mit 20% Rabatt anbieten, bevor wir ihn ganz aus dem Sortiment nehmen müssen. Das Design ist schön und hat auf jeden Fall Kultcharakter. Die Flaschen kann man nach dem Leeren zum Beispiel als Blumenvase verwenden, also checkt das auf jeden Fall aus. Allen Muttis da draußen empfehle ich natürlich auch unsere Mutti ist kaputti Still-Shirts, die jetzt wieder neu auf Lager sind. Infos dazu in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Hallo, liebe Leute, die hier eingeschaltet haben. Wir haben heute eine sehr, sehr geile Folge für euch, die mir sehr am Herzen liegt.
Wir lösen unsere Versprechen ein. Ihr sagt, ihr wollt eine Hebamme im Podcast haben.
Wir bringen euch eine Hebamme. Und zwar nicht irgendeine, aber ihr hört dann welche nach dem Jingle.
Nicht irgendeine, so sondern eine andere.
So wie auf dem Jahrmarkt. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Ich sehe bis nach Düsseldorf von diesem Karussell.
Wir haben noch nicht mal eine Minute aufgenommen und die Verramschung beginnt jetzt schon.
Genau, aber bleibt dran, Leute. Nach dem Jingle wird weiter verramscht.
Ja. Team Bodensatz hat wieder zugeschlagen.
Oh Gott, Thomas, drück los einfach geht's. Auf den Knopf. Erlöse uns.
Meine Damen und Herren, alle dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis.
Evi Bodman, sagt man Bodman?
Bodman.
Da hast du jetzt die Blätter weggetan, Hazel, von
ich
da,
sie
wo
dir
ich extra bunt markiert habe, was ich fragen
okay,
wollte.
Okay, gut, ich habe dir nämlich noch bessere Blätter hingelegt. Aber dann
Evi Bodman vom Sensationspodcast Joyful Mama, dein Hebammen-Podcast.
Das ist richtig, ja.
Habe ich es richtig ausgesprochen?
Alles fantastisch.
Mama, sag Mama.
Mama.
Big Mama.
Also ich sag Joyful Mama, aber jeder wie er möchte.
Woher kommt der Name Bodman?
Bodman, ich habe vor...
Bodman.
Bodman ist ein amerikanischer Name. Ich habe vor vielen Jahren mal einen Amerikaner geheiratet.
Bodman's on the spot, man.
Und wir sind zwar mittlerweile geschieden, aber den Namen habe ich dann behalten.
Aus welchem Bundesstaat? Von wo war er?
Wir haben uns in Kalifornien damals kennengelernt.
Ah, okay.
Oh, da habe ich meine Mutter kennengelernt. Da wurde ich geboren. Per Kaiserschnitt. Und jetzt sind wir doch alle hier im verregneten Deutschland. Was ist schiefgelaufen? Ja, einiges ist schiefgelaufen. Was ist schiefgelaufen, wird natürlich auch ein bisschen das Thema dieser Folge sein, weil Hebammen sind super. Ich liebe Hebammen, aber den Hebammen geht es nicht so gut, wie es denen gehen sollte. Ein kurzer Spoiler für die Leute, die gar keine Ahnung haben. Aber lass uns erstmal langsam einsteigen. Du bist Hebamme, du bist Yogalehrerin, du bist alleinerziehende Mama von einem Sohn. Du bist heute in deiner Rolle als Fabelwesen der Medizin unterwegs. Ich liebe Hebammen. Ich wusste vorher, bevor wir ein Kind hatten, nicht, dass Hebammen die krassesten Menschen aller Zeiten sind. Kannst du mal kurz sagen, was machen Hebammen alles?
Ja, in kurz ist das schon wieder schwierig tatsächlich. Also Hebammen sind einfach die Expertinnen für die ganze Thematik Schwangerschaft, Geburt und die Zeit mit Baby danach. Das wäre so die Kurzzusammenfassung. Und damit deckt sich natürlich ein Teil vom Arbeitsbereich mit den Gynäkologinnen. Und wir sind halt für den physiologischen Teil zuständig und das aber dafür sehr umfangreich und auch wirklich sehr nah an der Frau, an der Familie dran. Und es ergänzt sich dann letztendlich mit den Gynäkologen, wenn irgendwo was auffällig ist, wo man sagt, okay, da muss jetzt doch mal die Frau vielleicht vom Arzt nochmal überprüft werden. Aber solange alles gut läuft, was ja bei den allermeisten Frauen permanent eigentlich der Fall ist, also von den in Anführungszeichen kleinen Wehwehchen abgesehen, dann sind die Hebammen tatsächlich die Ansprechpartnerinnen, die da auch die Begleitung einfach übernehmen.
Würdest du sagen, dein Beruf ist eher ein psychologischer als ein körperlicher?
Also es ist eher körperlich Geistes- sehr anstrengend oder teilweise, aber ja doch, also die psychologische Komponente, also zum einen wirklich in Form von, was man beratend macht, ist der oft größere Teil, vor allen Dingen so im Wochenbett, wenn einfach alles Kopf steht, bei der Geburt sowieso auch, aber es ist natürlich auch körperlich einfach als Hebamme gesprochen oft anstrengend, je nachdem.
Also ich würde sagen, oder die Frage kann man vielleicht so stellen, wie großer Teil deines Berufs ist es zu vermitteln, alles wird okay, mach dir keine Sorgen, passt schon, ich habe das schon 100.000 Mal gemacht, auch wenn man vielleicht in der Situation gar nicht weiß, ob alles okay wird.
Also hoffentlich weiß man ja, dass soweit alles im grünen Bereich ist und dann ist das tatsächlich, würde ich sagen, ein ganz, ganz großer Teil. Also gerade im Wochenbett könnt ihr vielleicht auch sagen, eine häufige Frage, die man als Hebamme kriegt, ist es eigentlich normal das? Und was dann danach kommt, ist vielfältig, aber so in den Bereich geht es relativ viel und wir sind sowohl in der Schwangerschaft als auch danach und natürlich auch bei der Geburt so die, die auffangen und Ruhe reinbringen und ja, die psychologische Komponente auch so ein bisschen wieder einnorden auf, es ist alles okay, atmen.
Kleiner Fun-Fact übrigens zum Thema Wochenbett. Heute zelebrieren wir meinen offiziell letzten Tag im Wochenbett.
Wirklich? Yay. Und das Wochenbett ist ja auch direkt
das
neben,
ist, da schlafe ich. Neben hier hinter dir schlafe ich. Ich habe da noch ein paar Fragen gleich, ob du vielleicht noch ein paar Stitches anschaust.
Kein Problem. Ich habe zwar nichts dabei, aber
na, du hast nicht deine Augen und dein Gehirn. Das reicht mir schon. Ich hatte mein erstes Kind oder unser erstes Kind während Corona und da war wirklich über mehrere Wochen hinweg unsere Hebamme die einzige Person, die ich gesehen habe, außer Thomas und später dann nach der Geburt dem Kind. Wie gehst du mit dieser krassen, plötzlichen Intimität um, die du ja mit eigentlich de facto fremden Frauen dann teilst?
Man wächst rein, also das ist ja sofort in der Ausbildung, du wirst da reingeschubst, ne, in den Kreißsaal, wortwörtlich so ein bisschen. Eine wildfremde Frau steht ja meist auch einfach schlitterfasernackt vor dir und du begleitest die und man einigt sich noch kurz du oder sie und dann geht's auch schon los so in etwa.
Das fand ich aber irritierend, dieses
du
oder
sie. Ich nenne es Freitagabend. Ja. Eine wildfremde, nackte
Was war deine
Frau
Wahl?
Steht vor mir.
Ich, also bei uns war das so, Grüße übrigens an Kira, die unsere erste Geburt moderiert hat, wollte ich gerade sagen.
Kira on the phone. Genau. Das war nicht Young Kira, der den Jingle hier gemacht hat.
Nee, da bin ich auch wirklich jeden Tag froh drum, dass das nicht unser Musikproduzent Kira gemacht hat. Aber sie hat dann bei der Austreibungsphase, so die letzte Phase, die Phase, wo wahrscheinlich alle, die noch kein Kind haben, denken, das ist einfach eine Geburt. Mhm. Also wo man dann so presst und dann hat Rachel von Friends plötzlich ein Baby im Arm.
Austreibungsphase klingt auch wirklich crazy.
Es ist
also,
auch crazy.
Dass man sich über den Begriff Wehen unterhält, aber dann Austreibungsphase immer noch so heißt.
Ja, das, aber es ist einfach, es wird einfach rausgetrieben. Zuerst wurde es, 9 Monate zuvor wurde es reingetrieben und jetzt kommt's raus. Und da hat sie dann gesagt, jetzt würde ich dich duzen. Ist das okay? Und ich habe einfach so gedacht, hey, also das ist wirklich so anstelle 3000 meiner Bedenken gerade. Ja. Und du fragst dann immer pauschal quasi duzen, siezen oder wie machst du das?
Also ich bin relativ im Bereich, ich duze Frauen eigentlich, ich frage vielleicht mal kurz, ist es okay, aber ansonsten gehe ich aus meinem Gefühl schnell ins Du, fühlt sich für mich einfach passender an.
Also da passen jetzt gerade 8 Finger unten rein, ist das bei Du angebracht?
Aber ich kenne auch Kolleginnen, die wirklich ganz bewusst auch, um so ein bisschen diese Distanz zu wahren, lieber beim Sie bleiben.
Okay, und was ist für dich der spannendste Moment im Hebammenberuf? Ist es die Geburt? Weil das ist ja wahrscheinlich so das verrückteste Event, was es überhaupt nur gibt auf der Welt?
Also tatsächlich, ich fand immer einen unheimlich schönen Moment und auch gleichzeitig traurig, wenn so die Wochenbettbegleitung abgeschlossen ist und es ist so der letzte Termin und du weißt, jetzt haben die sich so ein bisschen gefunden als Familie, so aus diesem komplett Chaos und viele Fragen und alles ist neu, sind die jetzt so ein bisschen zur Familie zusammengewachsen und kennen sich so ein bisschen und stehen mehr auf eigenen Füßen und man wird nicht mehr gebraucht. Und es ist so einerseits traurig, weil man halt vorher super nah über auch einen langen Zeitraum ständig da war, man hat sich gesehen, alles mitgekriegt, mehr als manchmal die beste Freundin, darf man alles nicht drüber reden. Und dann ist so vorbei. Okay, jetzt fahre ich so in der Straße in dem Haus nur noch vorbei und sehe die Familie nicht mehr, aber das ist irgendwie so dieses Bittersweet, finde ich immer wieder total schön.
Mein Werk
schön.
Hier ist getan.
Mhm. Und dann ja, klappst du den Schirm aus und fliegst aus dem Feld.
Poppins geht's dann zur nächsten Family.
Aber vielleicht ist ja auch diese Intimität Teil dieses dieser zeitlich begrenzten Phase, oder? Das ist ja wie, dass man bei einer langen Zugfahrt manchmal der Person neben einem einfach alles erzählt, weil man weiß, die ist dann auch nach der Zugfahrt wieder weg, oder?
Ja, stimmt. Wie so ein selbstlöschendes Foto bei WhatsApp, das man dann ganz genau anschaut.
Ja, und manchmal mag man ja auch diese Perspektive von außen. Also auch so dieser frische Blick, weil ich meine, dass die Mutter oder der Partner die Lebenssituation irgendwie anders bewertet oder da sich bestimmte Triggerpunkte schon irgendwie gefunden haben oder so, das ist ja klar. Aber wenn dann, also es gibt ja auch bei Unternehmensberatungen dieses, man glaubt nicht dem Prophet aus dem eigenen Land, heißt es bei Unternehmensberatungen,
ja,
sondern man braucht immer so jemand von außen. Wie oft passiert es bei dir denn, dass du in einen Haushalt reinkommst, in eine Lebenssituation und dir denkst, oh fuck, das wird nicht lange gut gehen hier. So, der Fernseher läuft die ganze Zeit, der Mann ist irgendwie, hat super alte Rollenbilder, die Frau muss nach einer Woche schon wieder auf den Knien putzen oder keine Ahnung, irgendeine furchtbare Situation.
Also so ganz wirklich grausam, nee, ich habe damals in Freiburg eine Situation gehabt, da bin ich glaube ich auch von irgendwem hinvermittelt worden und das war echt so eine Familie, das fand ich sehr heikel, weil so keine Grenzen irgendwie klar waren. Die hat ihr, ich weiß nicht wie viel, das 50. oder 60. Kind gekriegt. Zwei davon lebten bei ihr, andere sonst wo, auch im Jugendheim untergebracht und sowas. Also das war alles irgendwie sehr chaotisch. Und gerade mit dem großen kleinen Kind, was gerade mal 2 war, war so eine Situation, wo ich dann auch das Jugendamt eingeschaltet hat, im Sinne von das 2-jährige Kind hat das Baby durch die Gegend getragen,
oh,
also neugeboren.
Gott.
Und
oh,
die hat, Mama
Gott.
Hat mir das so völlig... ja, das ist doch okay, erzählt. Und bei mir gingen so alle Alarmglocken im Sinne von, nee, ja. Also nee, hier ist jetzt mal, das muss ich wer anders angucken, da
wie,
bin ich als Hebamme raus.
Wie eng arbeitest du mit dem Jugendamt zusammen? Weil es ist ja, glaube ich, schon auch ein bisschen die Verantwortung der Hebamme. Also vorher ging es ja nur darum, dass du eng auch die Aufgaben von GynäkologInnen übernimmst. Aber es ist ja auch ein bisschen Kinderarzt. Also du wiegst ja auch das Baby, du schaust ja, dass das zunimmt. Wie schnell schaltest du dann das Jugendamt ein?
Also für mich war jetzt in all den Jahren das die einzige Situation, wo das mal war. Ich kenne aber auch Kolleginnen, die wirklich konkret mit dem Jugendamt regelmäßig zusammenarbeiten und so diese Schnittstelle bilden. Viele haben eine Sonderausbildung als Familienhebamme, die dann auch wirklich in diese Brennpunktsituationen reingehen und da auch nochmal eine andere Ausbildung letztendlich haben. Bei uns häufig nicht.
Bist du dann theoretisch schuld, wenn das Kind nicht zunimmt? Oder wie, also... Also natürlich nicht direkt, aber also wo?
Genau,
wo
im medizinischen Bereich gibt es ja auch am Ende des Tages immer um Verantwortung.
Irgendwer ist
immer
schuld.
Bist du überhaupt verantwortungsbefugt oder wie sagt man da?
Ja, auf jeden Fall. Ja? Also natürlich, wir machen eine medizinische Begleitung, sowohl in der Schwangerschaft als natürlich auch vor allen Dingen bei der Geburt und danach auch. Also wir haben schon auch so, sagen, nennen wir es mal Richtlinien, wo wir einfach gucken müssen, so muss der Verlauf sein. Da ist es physiologisch, das ist gesund. Und wenn das jetzt komplett außer Rand und Band ist, sei das bei der Mutter oder auch beim Kind, ja, nach der Geburt, und wir haben da grob fahrlässig gehandelt, irgendwas übersehen oder nicht überprüft. Und es kommt jetzt im schlimmsten Fall zu einem Schaden beim Kind, bei der Mama, da gibt es ja zig Varianten, dann ja, sind wir auch daran. Schuld, in Anführungszeichen.
Wie ist das denn eigentlich, Hazel? Ich habe das ja damals gar nicht mitbekommen. Macht man einen Vertrag am Anfang mit der Hebamme? Also ist
das
dann irgendwie so,
nicht mehr.
Also sagt man dann so, ja, für die nächsten 6 Monate bist du für das und das und das zuständig? Oder ist das so, dass die einfach ab und zu, weil bei uns kommt die einfach an die Klopft und
ja, kommt auch immer.
Ich versuche, dass ich immer eine Hose anhabe.
Stunde zu früh oder Stunde zu spät, was ja völlig okay ist. Nee, ich habe das Glück, eine total tolle Hebamme zu haben. Die jetzt
Grüße
auch die gleiche, ja, Christiane, bester
Christiane.
Mann. Die ist jetzt auch die gleiche Person wie beim ersten Kind. Und beim zweiten war das dann eh alles nur noch so eine WhatsApp. Hey, bin schwanger. Hast Bock mal wieder zu kommen.
Der Klassiker.
Und beim ersten Mal, ich glaube nicht, dass ich irgendwas unterschrieben habe. Wie ist das? Weißt du das?
Handhabt jede Hebamme ein bisschen anders. Also ich habe tatsächlich mit den Familien Behandlungsvertrag gemacht, einfach auch so ein paar Sachen am Anfang einmal durchgesprochen zu haben. Das weicht dann doch immer mal so ein bisschen auf, aber einfach irgendwo klar formuliert, wenn du mich nicht erreichen kannst, weil ich bin vielleicht im Schwimmbad oder im Kino oder sonst was und du hast Wehen oder Blutung oder sowas, dann wend dich bitte an deinen Arzt und das ist hiermit geregelt und du hast das unterschrieben, dass wir das besprochen haben. Also auch um mich einfach ein bisschen abzudecken und der Frau aber auch gleichzeitig schriftlich zu geben, so erreichst du mich, dann und dann, da bin ich im Urlaub, solche Geschichten einfach.
Wie nimmst du das wahr, den Unterschied, wenn du mehr gebärende Mütter betreust, also vom ersten zum zweiten Kind, werden alle entspannter? Also bei uns ist es einfach so, jetzt ist die Hebamme kommen und ich trinke einfach einen Kaffee mit der. Und sag so, ja, was willst du hören? Keine Ahnung. Ist alles okay.
Ja, gestern habt ihr so über das Puppenhaus geredet und so. Ja, und da dachte ich mir auch, was ist denn jetzt los?
Ach du, wenn die einmal gekommen ist, dann über Regenhosen haben wir dann noch geredet. Und dann habe ich gesagt, Christiane, du kennst dich doch sicher gut aus mit Regenhosen, weil sie so auch immer mit dem Fahrrad unterwegs ist und so. Und dann hat sie gesagt, und das hat mich total aus den Socken gehauen, sie gesagt, nee, Regenhosen finde ich cringe. Und ich dachte, was ist das? Das passt überhaupt nicht zu ihr. Naja, aber wie nimmst du das wahr? Werden eigentlich alle Familien entspannter beim zweiten Kind oder gibt es auch welche, die so angetriggert sind vom ersten Wochenbett, dass sie beim zweiten dann komplett hohl drehen?
Überwiegend viel, viel entspannter. Einfach, man kennt vieles schon mal, das bringt einfach so eine Ruhe rein. Man weiß, Dinge gehen vorbei. Ja, das Kind hat mal Bauchweh und das hat heute einen schlechten Abend. Wir waren auch zu viel unterwegs. Man kann es so ein bisschen leichter einordnen. Das hilft unheimlich. Man macht vielleicht auch so in Anführungszeichen Anfangsfehler nicht mehr. Also im Sinne von, ja, ich mache wirklich Wochenbett. Kommt erstmal kein Besuch. Ich chille viel. Ich nehme mir nichts vor. Ich muss nicht 5 Tage nach der Geburt schon wieder irgendwo, keine Ahnung, über den Markt laufen oder sowas. Man hat mehr Ruhe auch selber, also vor allen Dingen als Mama und auch die Väter wissen meistens so ein bisschen mehr, das braucht's nicht. Es gibt mal Situationen, keine Ahnung, das Kind hat vielleicht, also jetzt beim zweiten oder dritten Probleme beim Stillen und stellt sich ein bisschen dappig an. Das kann da mal ein bisschen Unruhe reinbringen, aber in der Regel würde ich sagen, deutlich entspannter.
Ich glaube, was bei mir so der Hauptunterschied ist, ist das Psychologische, dass ich überhaupt nicht mehr Schuldgefühle habe, dass ich so denke, boah, ich mache ja gar nichts. Mhm. Weil am Anfang, das fühlt sich so, wenn man einfach Vollzeit arbeitet, dann kriegt man ein Kind, hat das noch nie erlebt, so hautnah. Und man denkt sich, ich mache nichts. Ich bin komplett im Arsch und ich habe nichts erreicht heute. Und das fällt ja erstens schon mal weg, wenn du eh schon ein Kleinkind hast, was du dann noch zusätzlich bespaßen musst. Und man weiß auch einfach, wenn ich nicht jetzt chille, wenn ich kann, dann bin ich in 2 Monaten tot.
Ja, und ich meine, der große Unterschied ist ja auch, dass das erste Kind macht ja die Frau zur Mutter. Und das zweite Kind ja dann nicht mehr.
Also das macht das erste Kind zum Geschwisterchen.
Der Schalter wird ja nur ein einziges Mal umgelegt.
Ja, und ich finde aber auch, da die Tatsache, dass dann das erste Kind plötzlich ein Geschwisterchen hat und eine große Schwester oder ein großer Bruder ist, da ist dann auch der Hauptfokus. Also bei uns ist wirklich der Hauptfokus einfach nur, wie schaffen wir es, dass das große Kind einerseits irgendwie lernt, also ein bisschen zurückzustecken, weil ich mich halt ums Baby kümmern muss, aber trotzdem nicht vernachlässigt wird. Und um die Mutter oder den Vater geht's eigentlich gar nicht mehr.
Viel weniger, ja. Mich würde mal interessieren, wie ihr das so wahrgenommen habt. Also ich habe häufig beobachtet, dass Familien in der Schwangerschaft, gerade zum Geburtsvorbereitungskurs, man hat so die Idee, ja, eigentlich bleibt alles wie immer, wir haben dann nur noch ein Kind dabei. Mhm. Und dann ist das Kind da und man stellt so fest, nee, irgendwie. Das Leben, wie es vorher war, gibt's einfach nicht mehr. War das bei euch auch so?
Komplett, ja. Also es war so, eigentlich alles ist anders, nur wir heißen noch Hazel und Thomas. Genau. Das ist so das Einzige, was gleich bleibt.
Und ich finde mal, man kann diese krasse Veränderung vorher jemand nicht wirklich erklären. Also wie müde du bist, wie anstrengend das auch ist, sich 24/7 um so ein kleines, hilfloses Wesen ja letztendlich zu kümmern und auch diese Verantwortung neu zu tragen. Das kann dir jemand 100-mal sagen und wir Hebammen wiederholen das ja auch und geben Beispiele, aber so richtig klickt es in der Regel erst, wenn es dann auch so ist. Ja,
oder auch dieser vermeintliche Widerspruch, der eigentlich gar keiner ist, dass eine Person, die man über alles liebt, auch total nerven kann.
Ja.
Also heute Morgen erst wieder mein Kopf ist ein bisschen matschig, weil die Kleine, die große Kleine hat jetzt die Angewohnheit, immer statt wie normalerweise 7 Uhr um 6 Uhr schon aufzustehen.
Herrlich.
Und die ist so wahnsinnig ungeduldig und ich liege dann halt immer da und versuche noch jede Minute rauszuschinden, weil sie will dann sofort was trinken und ich sage dann immer, mach erstmal den Vorhang auf, mach mal das Licht an, zieh dir mal die Socken an, na, das kann ich noch nicht, ja, dann hol sie doch erstmal und so. Und ich versuche dann immer noch so 2-3 Minuten Minuten rauszuschinden, aber die ist halt so fucking ungeduldig und dann.
Nee, wenn die wach sind, sind die wach, ne?
Ja, letzte Woche hat jemand sie gefragt, weißt du, was warten heißt? Und hat sie gesagt, warten heißt stehen bleiben. Ist wie so ein FDPler, der über die Wirtschaft spricht. Ja, aber es ist also, wie du sagst, man kann es Leuten nicht erklären. Man muss es Leuten auch irgendwie nicht erklären, weil ja dann doch jede Erfahrung irgendwie individuell ist, mhm, und weil auch das das Elternsein irgendwie ausmacht, dass man es einfach selber erfährt und es einen einmal ausspuckt, also einmal auffrisst und dann wieder ausspuckt. Und wir sehen auch älter aus, also wir sehen ungefähr 15 Jahre älter aus als vor 3 Jahren, aber trotzdem möchte ich es nicht missen. Also das ist das Komische daran. Wie geht's dir denn? Du hast einen Sohn. Wie hat sich dein Hebammenblick auf die Welt verändert, seit du selber Mutter bist?
Ich denke, ich bin mit vielen Sachen so ein bisschen nachsichtiger geworden, weil man einfach so Verständnis hat. Also ich weiß noch so mit Anfang 20 in der Ausbildung, wenn Frauen mit Sodbrennen zum Beispiel kamen. Ich habe das immer so ein bisschen, naja, also wie schlimm kann es sein? Ne? Also man hat halt Sodbrennen, okay. Und natürlich habe ich voll das Programm
selber
Sodbrennen.
Schluck mal ordentlich runter, trink mal einen Schluck Wasser.
Ja, und dann die Erfahrung einmal selber gemacht. Und seitdem jede Frau, die Sodbrennen hat, der ich begegne, volles Mitgefühl. Ja, also manche Perspektiven verändern sich einfach, wenn man selber mal erlebt, ja.
Was für Tipps hast du bei Sodbrennen?
Nicht mehr schwanger sein.
Kann man dieses betäubende Gel, darf man das wahrscheinlich gar nicht nehmen,
doch,
oder?
Doch, gibt's auch. Ja, da gibt's einige. Das ist tatsächlich auch, finde ich, also wenn es wirklich arg ist, vertretbar. Also gerade wenn man es auf die Nacht hinkriegt und man kommt so gar nicht zum Schlafen, das ist ja meist so in den letzten Wochen, wenn natürlich auch das Baby voll von unten dagegen drückt. Also ansonsten beim Essen so ein bisschen aufpassen, kleine Mahlzeiten, nichts Fettiges oder stark Gewürztes, vor allen Dingen am Abend im Bett vielleicht ein bisschen erhöht liegen. Das ergibt sich eh meistens von alleine. Dass man nicht mehr weiß, wie soll ich eigentlich
und
liegen.
Das ist physiologisch, das Kind drückt auf den Magen und dann wird die Magensäure einfach so aus der Speiseröhre wieder rausgepresst.
Das ist halt alles super klein, ne?
Also zum einen ist es das Kind, was tatsächlich gegen den Magen drückt. Also der Magen hat nicht mehr ganz so viel Platz. Und das andere ist eine hormonelle Geschichte, dass dein Progesteronspiegel ansteigt. Das heißt, und auch noch andere, die Muskel, was eigentlich der Schließmuskel verschließen sollte vom Magen, der wird so ein bisschen weicher. Das macht Sinn im Bauch, dass der einfach wachsen kann. Ja, aber an manchen Stellen im Körper ist das halt eher so nicht ganz so durchdacht. Ja, aber kann man halt nicht voneinander trennen. Und die Kombi, der Magen kriegt die ganze Zeit Druck vom Kind plus das, was eigentlich verschließen sollte, schließt halt doch nicht ganz so gut. Und das macht dann, dass permanent so diese Magensäure ein bisschen hochsteigt.
Ich finde es aber so lustig, dass ganz, ganz viele Probleme, die man in der Schwangerschaft hat, also zum Beispiel, dass der Magen dann nicht mehr so richtig verschließt, das ist ja bei Neugeborenen genauso. Mhm. Deswegen spucken die auch die ganze Zeit. Das tut denen ja auch nicht weh oder so, aber es läuft halt einfach raus und nervt irgendwie, weil man dann 15 Mal so viel waschen muss und alles immer stinkt. Also dieses Studio, ich kann es gar nicht mehr beurteilen. Wahrscheinlich sind wir in einem Käsehäuschen.
Na, es geht.
Okay.
Es
geht.
Also ich habe nichts gerochen.
Aber ich fand es so lustig.
Absoluten Geruchssinn.
Perfekt. Ich sage, es stinkt.
Nee, aber gestern hat es im Flur unten ziemlich nach Bier gestunken.
Das war aber auch, war so eine Welle. Das ist einfach Kölner Bauchfusch, glaube ich.
Hast du da ein Bier getrunken?
Die bauen heimlich mit Bier. Ja, ich als alte Biertante. Nee, aber ich fand das so lustig. Das habe ich dann aber erst gecheckt, als das erste Kind da war. Dieses launisch sein, dieses immer nur kleine Mahlzeiten, aber oft, dann müde sein oft und so vom einen auf den nächsten Moment gar nicht mehr können. Mhm. Auf eine Art bereitet einen die Schwangerschaft echt ganz gut auf das Leben mit Kind vor.
Das stimmt, ja.
Was war für dich in der Schwangerschaft so das Highlight und was war das Lowlight?
Oh, das hat mich, glaube ich, noch nie jemand gefragt. Ich glaube, Highlight, und das kennen, glaube ich, viele Frauen, so dieses, das erste Mal Kindsbewegung spüren und so richtig auch wissen. Also meist hat man schon so ein bisschen Flattern. Was das? Was das nicht?
Muss ich
und
pupsen irgendwann ist das Leben?
Ist das mein Darm oder was habe ich gegessen heute? Nee. Und dann weißt du irgendwann, krass, das ist einfach das Baby. Also das ist so ein total krasser Moment und auch überhaupt diese Kindsbewegung immer mal wieder zu spüren, das war krass.
Das fand ich, um ehrlich zu sein, voll scheiße beim zweiten Kind, weil die so krass bewegt hat. Die hat mir so wehgetan die ganze Zeit. Ich fand's echt, also das fand ich eigentlich fast das Schlimmste.
Du hast mal so ein Video gepostet, das war schon echt.
Ja,
das werde ich nochmal in den Shownotes verlinken. Was ist denn, bei jedem Beruf gibt's ja so eine gewisse Erwartungshaltung, wenn man den Beruf erlernt und dann gibt's was man in dem Beruf machen muss, was eigentlich gar nichts mit der Ausbildung zu tun hat. Also so als Architekt zum Beispiel ist man hauptsächlich damit beschäftigt, Geld einzuklagen. Oder so, keine Ahnung. Weil man irgendwelche Sachen in Auftrag gegeben hat und dann wird der Auftraggeber pleite in den 3 Jahren, wo man es hätte bauen sollen oder so. Was ist denn was, wo du sagst, das müssten Hebammen, müssen eigentlich mitbringen, wird aber, spielt in der Ausbildung überhaupt keine Rolle?
Papierkram, Abrechnung, Steuer, dieses ganze Zeugs. Also dafür wird man ja nicht Hebamme, ne? Man möchte ja eigentlich so mit den Menschen arbeiten. Und uns haben sie irgendwann Ende der Ausbildung mal gesagt, ja, so wenn wir freiberuflich sind, ein Viertel unserer Arbeitszeit sollten wir schon für so Bürosachen einplanen. Ich dachte, krass, das ist ja voll viel. Jetzt würde ich sagen, das reicht bei weitem nicht
aus. Das ist auch sehr konservativ gerechnet.
Ja, ein Wochentag ungefähr. So.
Ja, und also das sind halt auch so Sachen, die lernst du nicht in der Ausbildung. Also gerade so die Kontakte mit dem Finanzamt, da macht man dann auch so sein Lehrgeld und Erfahrungen, wo man denkt, boah, das hätte ich lieber vorher gewusst.
Die alten Halsabschneider.
Da sollten wir nicht weiter drüber reden. Ja, aber das lernt man einfach nicht. Also gerade so freiberufliches Arbeiten, wie organisiere ich auch Kurse, Anmeldungen, was ist, wenn jemand nicht kommt, müssen die nachzahlen, dieses ganze Schmu mit den Krankenkassen, wenn die auch Sachen nicht zahlen oder Kürzungen haben, da bereitet dich keiner drauf vor.
Hazel hat es vorhin angerissen, dass es auch einige Probleme gibt, so strukturelle Probleme, was den Beruf der Hebamme anbelangt. Ich fange mal so an, was sind denn Probleme jetzt speziell bei dem Hebammenberuf, die sich vielleicht noch von dem ganzen grundsätzlichen Problem
Shitshow Deutschland.
Wir leben in Deutschland. keine Ahnung, 1% hat so viel wie die restlichen 99%.
Und es gibt der ja Rest dieses ganze, wird mit Klatschen bezahlt.
Genau, es gibt ja diese ganzen strukturellen Probleme, gerade im medizinischen Bereich, dass man das Gefühl hat, die nächste Eskalationsstufe wäre einfach nur, dass sich die Leichen vor den Krankenhäusern stapeln. Also es gibt ja auch schon Städte, wo die medizinische Versorgung auch von Kindern zum Teil nicht mehr gewährleistet ist. In Deutschland vor 20 Jahren wäre das undenkbar gewesen. Ich habe da mal eine Folge mit Pfleger Ricardo aufgenommen, der ist ja so Influencer in dem Bereich, aber arbeitet eben auch als Pfleger, der hat mir da sehr viel, sehr schlimme Dinge erzählt. Was ist jetzt denn speziell beim Hebammenberuf? Hazel hat gemeint, dass es weniger Kreissäle gibt als auch schon, also dass da die Struktur.
Also es gibt, also leidet. Wir lassen dich am besten reden, aber ich glaube, es gibt einfach zu wenig Hebammen, weil es einfach zu wenig Anreize gibt, das zu machen.
Es gibt zu wenig Hebammen. Ich denke, das kennt auch jede schwangere Frau, wenn du dann anfängst, hast deinen Schwangerschaftstest oder Mutterpass und versuchst eine Hebamme zu finden, dann stellst du fest, hä, wie jetzt? Ich bin in der 5. Woche und ich bin zu spät dran. Ich finde niemanden mehr.
Also gefühlt ist der Partner ist so der 9. Kontakt, den man ansprechen muss, wenn der positive Schwangerschaftstest da ist.
Ja, und vor allen Dingen, also wenn du vielleicht sagst, ich möchte eine Hausgeburt oder ins Geburtshaus oder solche Geschichten, das gibt es einfach in manchen Bereichen in Deutschland überhaupt nicht mehr, weil es keiner mehr anbietet, weil es finanziell, als Hebamme gesprochen, einfach so unattraktiv ist und so eine Arbeitsbelastung mit sich bringt, das macht keiner mehr.
Was kriegst du für eine Hausgeburt? Ist es pauschal oder da ist es?
Die Hausgeburt ist pauschal. Ich kann es jetzt aktuell tatsächlich gar nicht sagen, weil ich gerade keine Hausgeburten mache. Als ich damals tätig war, waren es roundabout 600 Euro für eine Geburt, auch egal wie lange die dauert. Also es gibt
das ist
dann
ja ein Schnapp.
Schnapper, ne? Und wenn du dann aber, keine Ahnung, damals waren es 6.000 Euro Versicherungsprämie im Jahr dagegen zahlen musst, dann musst du erstmal eine Menge Geburten machen.
Ab der 11. machst du Plus?
Ja, brutto.
Boah,
ne?
Ist das krass.
Boah, da kann ich für den Laptop, der hier steht, kann ich 10 Geburten finanzieren.
Naja, aber du kannst dich für diesen Laptop versichern lassen.
Also und zwei
sind
Mikrofone
Zahlen,
sind,
ne?
Zwei von unseren Mikrofonen sind eine Geburt.
Ja, aber die Bezahlung ist grundsätzlich ein Problem. Also sowohl vor allen Dingen Wochenbettbetreuung, da kriegen wir 38 Euro irgendwas im Moment pro Besuch, egal wie lang der dauert, brutto.
Das ist
so, ja, ich kann reinkommen, die Frau muss das Kind schon ausgezogen haben, damit ich es direkt wiegen kann.
Ja, ja.
Keine Zeit für Gespräche, also die Krankenkassen veranschlagen 20 Minuten dafür und ich denke mir,
was?
Also ja, wenn ich nur zum Kaffeeklatsch komme, irgendwie nach 8 Wochen, dann können wir mal 20 Minuten einplanen. Aber ansonsten ist das einfach so unrealistisch und auch eine Arbeitsvariante, die möchte einfach keine Hebamme, weil da kann ich meine Arbeit auch nicht gut machen.
Ja, ja, klar.
Das ist ja auch das beste Gegenargument gegen dieses, der Markt regelt das, dass man sagen würde, ja, naja, dass die Nachfrage nach medizinischem Personal ja eigentlich da.
Ja.
Also
ja,
wenn es einfach nur wäre, ja, die sind schlecht bezahlt, weil man sie nicht braucht, das stimmt einfach nicht. Nee, das ist einfach falsch.
Also das ist jetzt eine Frage, die kannst und also musst du auch gar nicht beantworten, aber ich will sie mal so in den Raum stellen. Lässt sich das sagen, was es den Staat längerfristig kostet, wenn Mutter und Kind bei der Geburt und danach und während der Schwangerschaft nicht ausreichend umsorgt werden?
Ja, den Start, das ist schwierig zu formulieren. Was es einfach kostet, sind Frauen, die traumatische Geburten erleben, weil einfach nicht genug Personal da ist. Mhm. Sind einfach auch Risikofaktoren, die extrem hochgehen. Und da gibt es Studien zu, wenn die Frau keine 1:1-Begleitung bei der Geburt vor allen Dingen hat, sondern die Hebamme muss sich um 3, 4 Frauen gleichzeitig kümmern, kann sie ja nicht die ganze Zeit gucken, ja, und dann passieren Fehler oder Dinge werden übersehen, weil halt keiner gucken kann. Und dann kann es schon auch zu Schäden kommen bei der Mutter, beim Kind. Trifft das jetzt direkt den Staat?
Ist halt dann die Frage der Ausgeprägtheit natürlich. Ja, genau. Also natürlich kostet jedes Kind, was nicht später arbeitsfähig ist und irgendwie in die Kasse einzahlen kann.
Das läuft über die Versicherung.
Ja, stimmt. Ja.
Dann ist auch klar, warum an den Stellschrauben nicht so schnell gedreht wird, behaupte ich jetzt einfach mal. Und in der Pflege ist es ja das gleiche Spiel, wo man sich auch fragt, wie kann das sein, dass du monatelang auf einen Arzttermin in Deutschland warten musst und keine Hebamme findest und. Das ist einfach traurig.
Also eine Frage, die Thomas und ich uns ungelogen 4-mal die Woche laut stellen, ist mittlerweile, wo ist das ganze scheiß Geld? Also wo geht denn das hin?
Also wenn ihr es findet, sagt mir Bescheid.
Es ist wirklich ein Rätsel. Ich bin privatversichert, zahle einen Arsch voll Geld.
Deshalb hattest du eine Hebamme.
Deshalb habe ich überhaupt eine Hebamme, deswegen sind die Kinder nicht mehr in meinem Bauch drin. Und trotzdem ist es aber für eine privatversicherte Frau, die aktiv ist und die jung ist und die Deutsch spricht, weil das ist ja dann auch nochmal, die ganze sprachliche Barriere Total. Ist ja nochmal viel, viel größer. Also die macht alles ja nochmal viel, viel schwieriger. Für mich ist es schon total schwierig, was zu finden. Und ich frage mich echt, also wie soll das noch enden? Also wirklich, es ist natürlich jetzt eine rhetorische Frage, weil du wirst jetzt ja wahrscheinlich nicht mir einen Satz, kannst du sagen?
Wir hatten letztens einen Geburtstag von der älteren Tochter und da hat eine Mutter gesagt, das war auch so krass, ihr Sohn hat sich den Kopf angeschlagen und hat dann stark geblutet und sie war froh, dass die Wunde von ihm so schlimm war, weil so kam er im Krankenhaus wenigstens als erstes dran. Und auch so dachten, oh Mann.
Also wenn man jetzt irgendwie starke Magen-Darm-Probleme hat, muss man dem Kind noch ein Bügeleisen auf die Stirn knallen, damit man
den Finger
drankommt.
Ab. Und dann,
nee, Finger also nicht, nur Kopf. Nein, es ist wirklich total schlimm. Was können wir denn jetzt als Plattform, also nicht als Einzelperson, als Mutter und Vater, sondern als Plattform für dich tun? Wie können die Leute auf diese Missstände hinweisen? Wie können sie damit umgehen? Was können vielleicht Frauen, die schwanger sind oder im Wochenbett, was können die vielleicht tun, damit die Situation für Hebammen ganz akut besser wird? Hast du da Tipps?
Also was Hebammen wirklich akut viel helfen würde, wäre, wenn die Krankenkassen mal ernsthaft an der Bezahlung drehen würden und nicht nur ein paar Cent, sondern das wirklich auch mal angleichen würden. Und letztendlich, die Frauen sind ja versichert bei der Krankenkasse, also wirklich da an der Stelle Rabatz machen. Also wenn man keine Hebamme findet, wirklich den Krankenkassen auf den Geist gehen und sagen, ihr müsst jetzt eine Lösung finden.
Weil
ihr
es steht jeder Frau gesetzlich zu.
Genau,
oder?
Aber wenn halt keiner da ist, ne, wer soll es machen? Und also das ist zum Beispiel so ein Tool, wo Familien wirklich auch sich an die Krankenkassen wenden können. Das Ding ist, man macht es halt, oder man wird darauf erst aufmerksam, wenn man schwanger ist oder halt nach der Geburt. Und da ist man aber so mit allem beschäftigt, da hat man gar keinen Nerv für sowas in der Regel. Und danach vergisst man das halt wieder so ein bisschen. Es ist halt nur so ein kleiner, aber sehr wichtiger Abschnitt im Leben.
Ja, das merken wir auch leider, dass man halt oft für Probleme sensibilisiert wird. Und auch so gründlich sensibilisiert wird, dass man sie glaubhaft nach außen vertreten kann. Also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich setze mich für die Wasserversorgung im Südsudan ein oder was weiß ich was, wenn ich gar nichts darüber weiß. Mhm. Also man weiß halt dann leider nur über ein Problem, wenn es einen direkt betrifft. Ja. Bei dir, Hazel, ist zum Beispiel die Glutenintoleranz. Ich meine, warum ist es so, dass die meisten Leute, die eine glutenfreie Patisserie führen, selber glutenintolerant sind, weil die halt einfach sensibilisiert für das Problem sind.
Aber ich finde, gleichzeitig ist es halt bei Geburten auch total, also es ist total obsolet zu sagen, es betrifft jeden. Weil jeder Mensch mit Geburt, also ich finde,
ihr
Gebären
könntet ja zum Beispiel auch nicht streiken, wie jetzt irgendwie Lokführer, weil wenn ihr mal 2 Monate streiken würdet, also dann würden halt einfach.
Das bringt
halt
keiner
das lässt sich moralisch halt nicht mit dem moralischen Rückgrat von Hebammen vereinbaren.
Passt, ja.
Es gab aber doch mal einen Streik in Berlin, oder? 2021 haben die, glaube ich, im Krankenhaus mal gestreikt.
Es gibt immer mal was, also auch gerade von den Freiberuflichen, wo dann dazu aufgerufen wird, ne, an dem Tag. Das Problem ist, es wird oft verschoben. Dann macht man halt besonders, also fürs Wochenbett oder Schwangerschaft, Termine davor und die ganzen Mehrtermine dann danach und eigentlich fällt es an dem Tag gar nicht so auf. Und in den Kliniken keiner bringt das übers Herz, so einen Kreißsaal komplett zu schließen. Ja, du musst ja auch irgendwo eine Notversorgung gewährleisten. Und letztendlich landet das dann auf den Schultern von den Hebammen, die dann die Notversorgung sozusagen leisten müssen. Also wenn zwei, drei kleine Krankenhäuser dicht machen und die gehen dann alle in die nächstgrößere Uniklinik, weil die Notversorgung haben, die bedanken sich halt an dem Tag. Also ja, damit würde man auf jeden Fall eine Menge Aufruhr erzeugen, aber die Leute, die es dann an dem Tag betrifft, das ist halt nicht so, ja gut, du kommst zwei Tage später in Urlaub und alle sind genervt, sondern das ist halt wirklich schlimm und auch gefährlich. Ja, das ist
die Tragik an Jobs, die in Anführungsstrichen einen moralischen Wert haben, dass das auch immer ein Nährboden eigentlich ist für Ausbeutung.
Total.
Also
ja.
Du kriegst zwar nur 39 Euro, aber hey, dafür hast du was richtig Gutes gemacht.
Genau, also.
Ja, und für die Babys und
ja,
so.
Ja, du kannst
doch
die Babys kuscheln.
Ja, wenn ich damit bei Rewe bezahlen könnte.
Alnatura hat quasi mehr Ausreden, Leute schlecht zu bezahlen als McDonald's, weil Alnatura immer sagen kann, du machst ja hier was Gutes. Das vorhin mit der Sensibilisierung passt ganz gut zu der Frage von Patron Jana Kiki, heißt sie. Hast du das Gefühl, dass sich etwas in deiner Arbeit verändert hat, nachdem du selbst Mutter geworden bist? Also Hebamme sein ohne eigene Geburtserfahrung versus Hebamme sein mit eigener Geburtserfahrung.
Also ich denke, du kannst auch eine super gute Hebamme sein, ohne selber schwanger gewesen zu sein oder ein Kind auf die Welt gebracht zu haben oder.
Oder
du
als Mann vielleicht
als
auch.
Mann,
oder als
ein paar Vereinzelte gibt es ja.
Heißt das dann auch Hebamme? Oder wie heißt es dann?
Entbindungspfleger.
Hebommel.
Ich sage mal Hebammerich, aber das ist nicht nett eigentlich. Aber es gibt auch nur eine Handvoll.
Aber Amme, also noch kurz zum Wort. Amme ist ja eigentlich die Frau, die das Kind stillt, die nicht selber die Mutter ist. Und Hebamme ist,
die begleitende Frau so.
Das war aber niemals historisch an das Stillen gekoppelt.
Lass doch mal Efi die Frage beantworten.
Nee, ans Stillen nicht unbedingt, sondern tatsächlich, es hat sich, glaube ich, einfach ergeben. Ne? Also, dass wenn du schwanger bist, du wendest dich an jemanden, der das auch schon mal durchgemacht hat. Und irgendwann hast du dann so im Dorf die eine gehabt, die halt irgendwie bei jeder Geburt dabei war. Und das war dann die Hebamme.
Okay. Sorry für diesen Seitenast.
Also, du würdest sagen, ändert sich gar, also es
doch,
muss sich ja was ändern.
Ändert sich auf jeden Fall. Man muss auch echt aufpassen, dass man so diese Differenz hält im Sinne von, das war meine Erfahrung. Das ist aber nicht automatisch auch meine professionelle Meinung, was ich vielleicht empfehle. Also es gibt ja auch Sachen, die ich privat für mich so entscheide. Also mein Sohn ist zum Beispiel zu Hause auf die Welt gekommen. Stehe ich deshalb jetzt da und sage, jede Frau muss ihr Kind zu Hause auf die Welt bekommen? Nein, überhaupt nicht. Aber jede Frau sollte aufgeklärt werden, über welche Optionen gibt es, damit sie informiert entscheiden kann, was ist für sie richtig.
Ich finde, das ist auch eine große Gefahr bei diesem, und also ich muss es so sagen, dass es sexistisch klingt, weil es auch sexistisch ist, bei so Müttertratsch quasi. Also Es gibt dann immer, dass sich Mütter so zusammentun in einer Gruppe und dann wird immer so katastrophisiert. Oh, mein Kleiner kann nicht sprechen und dabei ist er schon zwei. Und wie ist es dann erst in zwei Monaten? Und es ist immer natürlich diese Frage, also man muss ja sich überlegen, wo kommt das her? Die haben halt Probleme und denken sich, ist das normal oder muss ich ins Krankenhaus? So. Ja. Und dann wird halt so rumgeschrieben und das schaukelt sich halt immer so hoch. Und wie du sagst, man muss da eine gewisse Professionalität oder so wahren und halt sich überlegen, mein Problem ist nicht dein Problem und meine Erfahrung nicht deine. Ja. Und es ist ja ein komplett anderer Kontext.
Und auch objektiv das Ganze betrachten. Also was haben wir denn als Problem? Okay, bei der einen Mama hat das geholfen. Ist das damit automatisch die Lösung für alle? Nicht unbedingt, ja. Und das passiert halt gerade bei so Mami-Talk dann schon auch mal relativ schnell. Du musst es unbedingt so machen, das ist die einzige Lösung. Und da ist, glaube ich, eine Hebamme teilweise auch sehr wertvoll, einfach weil sie mehr weiß, ein bisschen breiter gefächert ist, einfach von dem Wissen, was sie mitbringt und ein bisschen objektiver beraten kann. Ja, kannst du ausprobieren, aber hier gibt es auch noch fünf andere Optionen.
Man merkt halt, gerade bei Müttern ist es, habe ich das Gefühl, ganz oft so, dass sie die Dinge, die sie so mitbekommen bei anderen Kindern, immer auf ihr eigenes Kind beziehen. Also bei uns war das so, die Kleine konnte schon mit 6 Monaten super gut sprechen, zum Teil schon mehrsprachig und die anderen haben dann irgendwie...
Nicht mit 6 Monaten.
Erste Worte konnte sie so schon so mit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr. Mama, Papa und so. Und jetzt kann sie ja wirklich druckreif sprechen und andere Mütter sehen das halt und denken sich halt, boah, meiner kann das doch nicht. Auf der anderen Seite war die halt super faul körperlich. Also die ist halt
meiner war genau das Gegenteil. Der ist auch zweisprachig groß geworden, also spricht Deutsch, Englisch. Der hat super spät erst gesprochen und das war echt so ein Ist das hier noch normal?
Wie alt ist der jetzt?
Der ist 14 mittlerweile.
Aber jetzt kann er
spricht ganz normal. Gott, aber der ist halt ultra früh schon gelaufen, ja, und war motorisch einfach so mini klein, aber konnte irgendwie da rumflitzen mit dem Laufrad schon, bevor er irgendwie von der Größe drauf passte. Also das Spektrum ist weit und du kannst doch nicht sagen, oh, jetzt ist gleich kritisch, weil bei meinem Kind war es anders, sondern schauen wir mal das Ganze an.
Ja, und ich finde auch immer so dieses Gelaber darüber, wie begabt in Anführungsstrichen das eigene Kind ist oder andere Kinder sind oder so. Es ist halt, da bewertet man ja immer Potenzial. Und Potenzial ist halt immer, also der eine macht mit wenig Geld viel, der andere macht mit viel Geld wenig. Und so ist es auch mit Talent und mit allem anderen.
Ich glaube, der Kern des Problems ist halt, dass Frauen sich sehr alleingelassen fühlen und auch alleingelassen sind.
Ja.
Und sowohl im Guten wie auch im Schlechten selber mit diesen Informationen umgehen müssen. Also es interessiert quasi niemand. Im Idealfall hat man noch irgendwie einen Partner, eine Partnerin, denen die das auch interessiert, dass das Kind irgendwas kann. Oder auch interessiert, dass das Kind jetzt irgendwie jeden Abend eine Stunde schreit. Aber ganz viele Mütter sind einfach total einsam und alleine. Und ich fand auch diese Einsamkeit, und wir haben jetzt wirklich eine gleichberechtigte, im Verhältnis sehr gleichberechtigte Beziehung. Natürlich kannst du bei einem heterosexuellen Paar können nicht alle alles machen. Also klar, wenn du ein Neugeborenes hast als Mutter, bist du einfach viel mehr eingespannt als der Vater. Aber ich habe viele Freundinnen und mir ging es selber auch so, dass ich mich sehr, sehr einsam gefühlt habe im Wochenbett, wenn du dann nachts alleine wach bist und das Kind vielleicht nicht sofort wieder einschläft und der Mann daneben einfach durchschläft und du willst ihn am liebsten wecken und ihm sagen, wie kannst du schlafen? Aber das fuckt natürlich dann alles ab.
Ja, Hazel hat sogar einmal zu mir gesagt, wehe, du schläfst ein. Wehe, du schläfst ein. Ich ramme mir ein Messer in den Kopf und so. Also es war so richtig so eine psychologische Grenzerfahrung. Aber es schafft ja auch eine Distanz. Also wenn man jetzt, wir kennen ja auch schwule Paare und so, und da ist ja die Erfahrung, die man als Paar hat, ist ja quasi fast dieselbe. Und wenn man jetzt aber ein Kind kriegt, dann ist es ja, also aus der einen Person ist halt ein Kind unten rausgekommen, aus der anderen nicht. Die eine Person stillt, die andere nicht und so weiter.
Ich glaube, man unterschätzt auch einfach, was Hormone so mit einem machen.
Ich wollte gerade sagen, also allein dieser hormonelle Wechsel, den du im Wochenbett hast, zu dein Körper fühlt sich einfach von jetzt auf sofort so anders an. Du kennst deinen Körper ja auch so gar nicht. Das macht so viel mit dir. Plus, du musst irgendwie, ja, du bist Mama geworden mit der Geburt, aber du musst trotzdem in diese Rolle ja auch erstmal reinwachsen. Mhm. Das dauert. Du weißt ja gar nicht mehr, also gerade beim ersten Kind, wie bin ich denn jetzt überhaupt, ja? Von irgendwie möchte ich vielleicht auch nochmal wieder arbeiten, aber wie soll das alles klappen? Also man wirft ja auch manchmal viel zu viel in diese Wochenbettzeit rein, wo das noch gar nicht beantwortet werden muss. Und das ist schon für die begleitenden Personen teilweise schwierig bis unmöglich, das nachzuempfinden. Also einfach viel Empathie, viel zuhören, vieles so annehmen, wie es ist, aber klar, es ist eine unterschiedliche Erfahrung.
Und es zeigt auch, finde ich, dass dieses Konzept Kernfamilie, also Mutter, Vater, Kind, das geht einfach nicht.
Nein,
also es ist einfach
du
total.
Du brauchst so ein Village, ne? Einfach. Mhm.
Voll. Und das ist, das sagt man ja so, it takes a village to raise a child. Es ist wirklich.
Es ist so.
Je mehr Leute du hast, und ich habe wirklich mittlerweile viel Unterstützung, und ich finde fast das Positivste daran, ist einfach mitzuerleben, wie andere Leute. Und da komme ich jetzt auf dein Thema zurück von vorher, Thomas, wie andere Leute mein Kind wahrnehmen. Und wenn andere Leute auch sagen, boah, die kann aber schon gut reden, dann ist bei mir dieses Bedürfnis komplett gestillt, dass ich zu anderen Müttern gehe und sage, mein Kind kann schon so gut reden oder so schlecht laufen. Wenn du einfach nochmal außenstehende Leute hast, die dir das quasi bestätigen.
Ja.
Was würdest du Leuten, die jetzt schwanger sind, für einen Tipp geben, wie sie sich auf das Wochenbett vorbereiten können? Sowohl körperlich als auch so von der Aufgestelltheit her.
Ich finde wichtig, wirklich sehr detailliert im Vorfeld mit dem Partner, der Partnerin drüber zu sprechen. Was stellt man sich eigentlich so vor? Also ganz banal, kommt die Schwiegermutter zu Besuch und wohnt die bei uns in der Wohnung oder nicht? Ja, das stellt sich im besten Fall vor der Geburt raus, wer da welche Idee hat, dass man das vielleicht noch umplanen kann. Hilfe einplanen, wirklich auch relativ konkret im Freundeskreis, Familie, wer da ist und anfragen, solange ihr es noch nicht braucht. Das finde ich total wichtig, dass man sich so ein Backup erstellt mit vielleicht der besten Freundin. Hey, pass mal auf, ich habe gehört, Wochenbett ist anstrengend. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber wenn ich wirklich nicht aus dem Haus komme und wir brauchen Klopapier, kann ich dir eine WhatsApp schicken und du bringst mir das vorbei. Dann hat man es einmal gefragt, während man es noch nicht akut braucht und dann ist es meistens leichter, darauf zurückzugreifen, wenn du zu Hause im Schlafanzug völlig voll gekotzt vom Kind bist und denkst, ey, ich habe seit 3 Tagen gefühlt nicht geduscht, es ist einfach alles fürchterlich, ich kann jetzt nicht einkaufen gehen und sowas einfach vorbereiten, so gut es geht und wirklich auch einen Plan B und einen Plan C im besten Fall haben für, du weißt ja nicht, was auf dich zukommt, du weißt nicht, wie es dir geht. Vielleicht läuft die Geburt super, du hast keine Geburtsverletzungen, dein Kind schläft relativ entspannt und Wochenbett ist so, hey,
cool, ich habe Zeit.
Besser als ich dachte, ja. Ja. Das kann aber auch wirklich komplett anders laufen, ja. Vielleicht hattest du einen Notkaiserschnitt, hast ordentlich Blut verloren, bist körperlich vollkommen im Arsch und brauchst die Erholung und dein Kind ist aber auch völlig außer Rand und Band und möchte die ganze Zeit rumgetragen werden und dann kommst du schon körperlich an die Grenze von, ich kann das nicht. Mhm. Dann kann vielleicht dein Partner, deine Partnerin den Part übernehmen, aber wer kocht das Essen? Wer macht die Wäsche? Wer bringt die Einkäufe ins Haus? Diese ganzen Sachen, was fällt denn eigentlich immer so an, was wir sonst nebenher machen, durchsprechen und durchplanen, wer kann helfen?
Ich glaube, das macht auch das zweite Kind auf eine Art einfacher als das erste, dass man beim zweiten gar nicht mehr umhinkommt, nicht zu planen. Also beim ersten Kind, gerade wenn man ein bisschen Unterstützung hat, geht es noch so ein bisschen so. Man, gerade wenn das Kind dann in der Kita ist, man lebt so den Tag rein und dann, ja, machst du heute das Abendbrot, holst du so heute ab, ja, schauen wir mal, wie ich mich so fühle. Aber beim zweiten Kind, es muss einfach jeden Tag klar sein, wer bringt das eine Kind zur Kita, wer macht das Essen, wer macht die Nacht zum Beispiel. Sie sind ja noch mit zwei Kindern getrennt, also ich mache dann mit der Größeren die Nachthädel, mit der Kleineren natürlich und so weiter und so fort. Und es ist natürlich dann auch klar, wenn ich mal für 3 Tage wegfahre oder Hazel, dann muss halt einfach komplett durchgetaktet sein, wie sieht das aus. Und das, ja, ich sag
das unterschätzt man total beim ersten.
Wir haben in unserem Büro den Spruch hängen, if you fail to plan, you plan to fail. Und das ist halt
on point.
Genau, das ist genau das. Wenn du nicht planst, hast du verloren. Du
das Problem verloren. Ist aber, glaube ich, dass beim ersten Kind, man kann sich einfach nicht vorstellen, wie sehr das Leben umkrempelt. Ja. Es ist einfach komplett Banane. Also nicht nur hast du noch eine zusätzliche Aufgabe zum Haushalt, der Haushalt wird auch ungefähr 20 Mal krasser sofort. Ja. Also Wäsche? Bevor wir ein Kind hatten, ich habe 2-mal die Woche Wäsche gewaschen und 1-mal im Monat gesaugt, wirklich so. Gemobbt habe ich quasi nie.
Mhm. Und jetzt, außer mich.
Außer dich mal ab und zu ein bisschen in den Eimer gedippt. Aber jetzt, das sind einfach Sachen, die passieren mehrmals täglich. Es ist gar keine Diskussion. Es läuft immer die Waschmaschine. Du kannst nicht ohne Trockner leben. Nein. Es geht einfach nicht. Du ziehst natürlich dann dreckige Sachen an, weil also sonst müsstest du ja einfach 15 Mal das Outfit wechseln pro Tag. Und wir haben richtig viel Unterstützung. Wir haben jetzt auch so eine quasi eine ehemalige Nanny, die auf Neugeborene jetzt spezialisiert ist, mega, die uns hilft.
Und auf nachts, also die arbeitet auch quasi nachts.
Das ist so, also ein Traum, wirklich. Quasi
kannst du
schon
mal sagen, wie toll das ist?
Es ist so toll und das habe ich halt mir gewünscht oder auch gemacht, weil ich einfach beim ersten Kind irgendwann so fertig war, dass ich quasi ein halbes Jahr arbeitsunfähig war und dadurch natürlich auch total viel Verdienst ausgeblieben ist.
Das macht ja auch psychisch krass was mit dir, wenn du einfach permanent das Gefühl hast, ich schaff's nicht, ich krieg's nicht hin.
Genau,
ja,
also macht dann alles dran. Nicht mehr Spaß. Also die Arbeit macht nicht mehr Spaß, das sich ums Kind kümmern macht nicht mehr Spaß, weil du einfach zu viel auf deinem Teller hast.
Ja.
Und die hat mir was richtig Cooles gesagt und das ist ein Tipp, den ich jetzt allen gebe, die noch gar nicht schwanger sind, die einfach noch vielleicht Single sind. Ich möchte es einfach mal mit auf den Weg geben. Sie hat gesagt, Leute geben so viel Geld für Hochzeiten aus. Mhm. Und wenn sie dieses Geld sparen würden und dann in eine Haushaltshilfe im Wochenbett und danach investieren würden, du kannst dir garantiert für das Geld, was eine Hochzeit oft kostet, 2-mal die Woche jemanden holen fürs komplette erste Jahr. Und das ist viel, viel besser investiertes Geld.
Aber du hast dann halt kein schönes Foto danach.
Das kannst du von KI machen lassen.
Das stimmt.
Make me look hot.
Du bist ja neben deiner Tätigkeit als Hebamme auch Yoga-Lehrerin und Podcasterin. Wie kam das eigentlich alles zustande? Also wann hast du mit dem Podcast angefangen und warum? Und wie ergänzen sich Yoga-Lehrerin und Hebamme sein?
Mit dem Podcast habe, jetzt muss ich echt nachdenken, ich glaube vor 4 Jahren oder sowas angefangen und das resultierte tatsächlich aus diesem Frust. Ich kriegte so viele Anfragen, ich war damals noch in Frankfurt, kannst du meine Hebamme sein? Ich hatte schon so eine automatische Antwort, schreib mir bitte genau, wo wohnst du, wann ist der Termin, wie erreiche ich dich, und musste halt unglaublich vielen Frauen absagen. Das waren teilweise 50 Absagen in der Woche. Und dann kam immer die E-Mail danach, aber wie kann ich denn eine Hebamme finden? Und dann dachte ich, weißt du was, ich höre so viel Podcasts, ich mache jetzt einfach mal so ein paar Standardfragen, die permanent kommen, als Podcast-Folge. Dann kann ich den Leuten einfach den Link schicken und sagen, hier, bevor ich irgendwie wieder 20 Zeilen E-Mail schicke. Und so kam dann so, wie finde ich eine Hebamme als Podcast-Folge? Und daraus ist es gewachsen. Und ja, irgendwie war es so dieser Impuls, ich bin selber voll podcast-süchtig. Ich höre permanent irgendwelche Sachen.
Gerade jetzt hast du Kopfhörer an, während du hier mit uns sprichst.
Ja, ich hatte auch irgendwie eure Stimmen im Ohr, als ich hier nach Köln gefahren bin. Ich weiß auch nicht, was da los war. Und da irgendwie ein bisschen was zurückzugeben in der Version, wo ich einfach mehr Frauen erreiche als die paar, die ich halt persönlich betreue. Das war irgendwie so ein Anliegen.
Also einfach eine Serviceleistung.
Ja, ich bin einfach nett.
Oder du bist einfach faul und willst es nicht immer wieder tippen.
Das trifft's auch. So viel Zeit hat mein Tag auch nicht. Man muss ja planen. Ihr wisst
das
ja.
Stimmt.
Und Hebamme und Yoga ergänzt sich fantastisch. Also ich habe so viel auch nochmal vor allen Dingen über Atmung, über was macht dein Nervensystem, über die Yoga-Komponente letztendlich gelernt, was aber unglaublich gut in die Hebammenarbeit reinfließt und ja.
Der herabschauende Säugling. Ich weiß nichts über Yoga außer herabschauen. Das ist so der einzige Gag, den ich da immer machen kann.
Wer macht denn hier Yoga von euch? Du?
Ich, ja. Aber ich mach's halt nur. Also sie sagt halt dann.
Ja, das ist doch aber cool.
Die Frau kommt dann halt und zündet eine Räucherkerze an.
Und macht dann so die Hand auf deine Stirn und zieht sie weg und sagt, Teufel, entweiche! Und ja, dann drehen so sich alle Kruzifixe um.
Es ist eher so Entspannungs-Yoga. Es ist so ein bisschen Voodoo.
Auch. Ach, es ist doch einfach, dass du eine Ausrede hast.
Aber
es
ist dir gut.
Dass ich eine Stunde lang nicht ins Wohnzimmer
komme. Ja.
Wir haben bei Patreon noch eine Frage gekriegt. Siehst du Frauen an, wie sie gebären werden? Also ob sie eher laut sind, Schmerzmittel nutzen werden oder ähnlich?
Nee, ansehen nicht. Also ja, man kriegt ja schon mit, wie intensiv beschäftigen sich Frauen mit Geburt und wie bereiten sie sich vor? Also ist das sehr viel im Kopf oder machen sie auch wirklich mal Atemübungen oder arbeiten mit Affirmationen oder sind sie alle so, nee, ich bin die mit dem primären Kaiserschnitt, gib mir einen Termin. Das kriegt man schon mit, aber Frauen überraschen einen manchmal total bei der Geburt. Und das ist auch cool und das soll auch so sein. Also gerade auch für die Partner, glaube ich, ist das manchmal so, die sehen dann so eine Seite an ihrer Frau und sagten,
wow,
krass.
Ich bin ja mit einem Animal zusammen.
Ja.
Also ich fand beide Geburten total irre. Also gar nicht so auf so einer Ebene, oh mein Gott, was bedeutet das jetzt, dass ich jetzt ein Kind in meinem Bauch hatte und jetzt nicht mehr. Sondern ich hatte irgendwie noch nie in meinem Leben das Gefühl, so klar zu wissen, was jetzt zu tun ist. Also Thomas hat mich auch nach der zweiten Geburt gefragt, könntest du das auch zu Hause? Und ich habe gesagt, ja, also ich habe es ja eh alleine gemacht. Mhm. Also wir hatten eine Hebamme, die war aber wirklich dann in dem Fall einfach noch für zwei andere Frauen gleichzeitig zuständig. Die hat auch überhaupt nicht gecheckt, wie akut das ist. Also ich habe gesagt, es geht jetzt los, es geht jetzt los. Und sie so, ja, ja, jetzt machen sie vielleicht erstmal einen Spaziergang draußen. Ich so, nein, nein, also wir haben noch 10 Minuten.
Man merkt jetzt, wie emotional das Thema bei Hazel ist, weil sie jetzt so richtig, das ist mal eine Folge, wo sie nicht die ganze Zeit nur Sparwitze macht.
Ich habe aber auch echt gut geschlafen. Also man muss dem Baby
sie
echt
ist so
lassen.
Richtig on the edge.
Es war so eine Nacht, wo man so kurz vor dem Milchstau
ich
ist, glaub, weil
ich
das Baby so lange geschlafen hat.
Hättest du die Geburt auch alleine im Wald hinbekommen? Weil so also quasi, nee, da müsste man dann so die Nabelschnur durchbeißen.
Nee, du hast
und
einfach
so.
Gefragt, nee, aber hättest du es auch fangen können?
Ja.
Weil sonst wäre es halt so im klassischen Sinne eine Sturzgeburt gewesen, wo es gestürzt wäre. Das hätte ich aber hingekriegt. Also wenn ich gewusst hätte, dass da nicht noch Leute noch so Personal.
Oder Thomas hätte es gefangen. Also wenn keiner
du,
da
also
ist,
ich glaube, ich hätte es gefangen.
Du hast gefangen, ja, okay.
Apropos, Patron Caro fragt, gibt es Wünsche für die...
Das ist Curryflöten-Caro übrigens.
Ah,
Grüße.
Super, Grüße gehen raus. The artist formerly known as Curryflöten-Caro, die hat uns mal eine... was war das? Die hat das eine Flöte gebastelt, die aussieht wie eine Currywurst.
Okay.
Und ich weiß nicht, wie der Gag zustande kam, aber irgendwann war es einfach Curryflöten-Caro. Die hat, glaube ich, ein Video gemacht, wie sie auf einer
Currywurst
rumpustet und hat dann die Geräusche von der Flöte aufgenommen. Und so ist es. Ja, keine Ahnung.
Okay.
Wir haben spezielle Hörerinnen, aber ich mag jede Einzelne. Gibt es Wünsche, ist wirklich eine super Frage, gibt es Wünsche für die Geburt, die du nicht gut heißt, aber wahr machst, / wahr machen musst?
Oh, das ist echt eine gute Frage.
Geben Sie meinem Mann eine PDA.
Kann der Mann mal bitte gehen? Nein, Quatsch. Grundsätzlich ist, glaube ich, der Ansatz als Hebamme, es geht überhaupt nicht darum, was ich bei der Geburt möchte, sondern es geht darum, dass die Frau für sich ein wirklich gutes Erlebnis hat.
Mhm.
Und wenn das für die Frau bedeutet, sie möchte eine PDA haben und ich denke als Hebamme, ich glaube, sie bräuchte das eigentlich nicht, dann kann ich sie zwar informieren und gucken, wo geht sie mit sozusagen, aber es ist nicht meine Aufgabe, irgendwas für sie zu entscheiden, was für sie richtig ist.
Aber was wäre bei religiösen Sachen, zum Beispiel das Paar sind Scientologen und der Mann sagt, die Frau darf bei der Geburt nicht schreien, was würdest du dann machen?
Ach du Hilfe, da ist, glaube ich, eh schon relativ viel schwierig im Leben. Also das kann ich als Hebamme dann auch nicht mehr retten.
Das vielleicht. Sagst du jetzt nur, weil du nicht dein Full Potential unlocked hast.
Oder wir hatten jetzt ja auch bei der zweiten Geburt im Nebenraum so Leute, die waren so fundamental religiös und da war das dann auch so, die Frau konnte keine Milch geben, weil sie so angespannt war, weil irgendwie 20 Leute von der Familie des Ehemanns im Zimmer waren. Gleichzeitig durfte sie ihre Brust nicht aufblitzen lassen, weil das irgendwie, also es war ganz, ganz komisch. Man dachte sich einfach nur, hey Leute, kommt doch einfach klar, atmet mal tief durch, macht das, was jeder Mensch normalerweise intuitiv machen würde, denkt einfach mal geradeaus.
Ja, also aber, dieses Animalische muss man ja echt so ein bisschen gutheißen in der ganzen Mutterschaftsentstehung, finde ich. Es ist halt dann, es ist auch nichts Intuitive. Sexuelles, wenn du eine Brust siehst von einer Frau, die stillt. Also ganz ehrlich, wenn du eine Brust anschaust von einer Frau, die stillt und du kriegst eine Erektion, dann hast du einfach einen Schaden.
Also ich denke, auch wir haben da letztendlich natürlich Grenzen. Also wie weit können wir mitbegleiten und vielleicht auch Einfluss nehmen und wo nicht? Also wenn eine Frau im Wochenbett viel zu viel Besuch kommt und die Schwiegermutter will kommen und so, dann gebe ich der schon mal mit an die Hand und sage, pass mal auf. Du kannst jetzt mit deinem Mann kommunizieren. Es darf kein Besuch kommen und du sagst, die Hebamme hat das so gesagt. Also ne, da hat man vielleicht schon mal so einen Wirkungsraum und sagt, du kannst mich gerne da als Ausrede nutzen, das geht in Ordnung, ich unterstütze das.
Evi Buhmann.
Je nachdem, wer drauf guckt. Aber
ein kommunikativer Prellbock.
Also so mega krasse Sachen, also es gibt ja auch religiöse Richtungen, wo zum Beispiel keine Bluttransfusionen oder sowas angenommen werden. Wenn da jemand komplett von überzeugt ist und du stehst da als Hebamme und weißt, da verblutet ja jemand nach der Geburt. Das ist wirklich eine ätzende Situation, weil dir sind dann die Hände gebunden. Und ich glaube, da kennen viele im medizinischen Bereich Sachen, Situationen, wo man echt nur den Kopf schütteln kann, aber mehr halt auch nicht machen kann.
Warst du schon mal in so einer Situation?
Zum Glück nicht, nee.
Okay.
Was ist das Schönste, was dir jemals passiert ist als Hebamme? Weil vorher hattest du ja gesagt, in Freiburg dieser Fall, wo das so schlimm war mit dem Kleinkind, was das Neugeborene rumgeschleift hat. Was war so ein absolutes Highlight? Vielleicht die erste Geburt, wo du dann so ein Baby gehalten hast?
Die erste Geburt war krass. Das war noch ein Praktikum tatsächlich. Ich habe geheult. Es war so schön. War eine Zweitgebärende. Der Mann war irgendwo auf dem Weg auf der Autobahn noch von München. Der hat es nicht geschafft. Und die war so in ihrer Kraft. Ich glaube, das war auch so der Moment, wo ich entschieden habe, Hebamme ist ein krasser Beruf. Die hat dieses Ding einfach gerockt und war so in ihrer animalischen Energie irgendwie so voll Frau und Power und hat das Kind da rausgeschoben und war aber gleichzeitig so entspannt, also so kraftvoll, aber so in dieser tiefen inneren Ruhe. Das hat mich total bewegt. Also das kann man schwer beschreiben, aber es war sehr intensiv.
Eine Frage, die muss ich einfach stellen, auch wenn es nicht schön ist, aber hast du auch mal das Schlimmstmögliche erlebt bei einer Geburt? Also
tatsächlich
das
selber
nicht
zum Glück. Ich hatte eine Frau mal in einem Rückbildungskurs, bei der ist ein Kind gestorben. Aber ich habe sie nicht betreut. Ich habe das nur am Rande mitgekriegt. Aber das nimmt einen immer mit. Und auch in der Ausbildung hatte ich mal einen Fall, das war auch total skurril, so eine Frau in eine ganz späten Woche, in der 39. Woche, keine Herztöne mehr. Und also ich hatte Dienst, du kriegst das ja dann immer mit, aber ich war nicht in dem Zimmer drin. Also die Sachen sind toi, 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 so knock on wood, immer so ein bisschen an mir vorbeigeschraubt und selbst das ist schon so, boah.
Ja, weil das denken wir uns auch oft, also das zeigt auch nochmal, wie wichtig dieser Beruf ist. Bei allen Erfahrungen in dem Bereich denkt man sich, 9 Frauen gehen hier rein und kommen wieder raus und das ist das Schönste in ihrem ganzen Leben passiert und eine halt bei einer das Schlimmste unter Umständen. Ja. Oder vielleicht ist der Prozentsatz ein bisschen kleiner, aber da liegt halt, also nirgendwo sonst liegt wahrscheinlich Leben und Tod so nah beieinander.
Das gehört voll in den Beruf und was ja auch viele nicht auf dem Schirm haben, aber was unglaublich viele Frauen betrifft, ist die Thematik Fehlgeburten, wo die einfach früh die Schwangerschaft verlieren, wo es einfach endet. Was für die Frauen aber also auch einfach schlimm ist. Man kann das ja nicht abwiegen, wo ist Trauer größer, kleiner, wie auch immer. Aber wenn eine Frau sich unglaublich auf ein Kind gefreut hat und die Schwangerschaft ist endlich da und dann verliert sie das, das hat ja auch einen Raum für Hebammenbegleitung. Also das machen wir ja auch. Das wissen ganz, ganz viele nicht, dass sie auch da einen Anspruch haben auf diese Begleitung, wo sich Frauen auch extrem alleine gelassen fühlen in der Regel. Weil wie kommuniziert man diese Art von Trauer über was ja so, das wird ja auch häufig so falsch gesagt, was ja kaum da war. Ne? Da war ja noch gar nichts. Ja doch, da war schon ganz viel. Hoffnung, ne? Und auch so Vorstellung.
Ja, eine Bekannte von mir hatte mal einen Abgang in der 13. Woche und dann hat einer, irgendwie ihr Nachbar oder so, nur danach so gesagt, so, ja Gott sei Dank hast du es nicht so vielen erzählt. Und man denkt sich so, ja, aber also auch so dieses nicht drüber reden dürfen im ersten Trimester, das ist eigentlich auch nicht gesund.
Ja, weil wenn die
du
Leute,
willst ja auch, dass die Leute da sind und wissen, wie es dir geht. So.
Total.
Ja, bei mir haben doch auch schon oft Leute gesagt, weil meine älteste Schwester ist halt irgendwie 4 Wochen nach der Geburt gestorben und es war wohl auch ganz schlimm, weil sie kam raus, meine Eltern sind beide Mediziner und die haben dann erst gesehen, dass sie halt starke körperliche Behinderungen hatte und halt, dass sie auch wahrscheinlich nicht lange leben würde. Also das war halt natürlich auch ein Schock und so weiter. Und da hat auch mal zu jemandem gesagt, ja gut, aber das war ja deine ältere Schwester, das heißt, du hast es ja gar nicht mitbekommen. Da habe ich gesagt, ja, aber ich habe halt Eltern, die das mitbekommen haben. Also
die Trauer
so,
ist ja da in der Familie. Ne?
Genau. Ja. Oder in dem Bereich gibt es natürlich alles, was man sich nur vorstellen kann an Tragik. Wir hatten ja auch den Fall in unserem Bekanntenkreis, dass eine Frau schwanger war mit Zwillingen und ein Zwilling ist im Bauch gestorben und das andere nicht. Und sie musste natürlich beide gebären. Ja. Das ist auch, also
ganz
da kann ja alles Mögliche passieren, was man sich nur vorstellen kann. Und man kann von Glück reden bei allen globalen Problemen, die wir so haben, dass mittlerweile die Medizin so weit ist, dass zum Beispiel der Fall, dass die Frau während der Geburt stirbt, ja, sehr, sehr, sehr viel geringer ist, sehr viel unwahrscheinlicher als noch vor 100 Jahren, 200 Jahren.
Umso wichtiger, muss man natürlich sagen, ist es, dass wir diesen Fortschritt, den wir uns erkämpft haben als Gesellschaft, nicht wieder zunichte machen mit fehlender Wertschätzung, fehlendem Respekt und genau, Sparmaßnahmen.
Was ich mir total schwierig vorstelle als Podcasterin in dem Bereich, wir merken das oft, dass gerade private Themen unglaublich aufgeladen sind. Also Erziehung, Ernährung,
Autositze,
irgendwas. Hazel hat vor 2 Tagen ein Foto gepostet von, wie sie auf dem Reiterhof war. Mhm. Ich hätte 10 der Kommentare, hätte ich dir schon vorher schreiben können, die dann kommen. Ah ja, Pferde, ist das überhaupt noch PC? Bla 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 bla. So, wie gehst du damit um? Weil es gibt ja auch viele Sachen, die klingen erstmal gut, sind aber vielleicht in der Praxis eine Ermessensfrage. Mhm. Also so wie, natürlich klingt das ernährungsmäßig gut, wenn man sagt, ich ernähre mich vegan, weil ich bin gegen Tierleid. Ja, aber wenn du dann dadurch alle möglichen Probleme körperlich hast, weil du allergisch gegen Gemüse bist oder so, ja, dann sollst du es vielleicht nicht machen. Also so, wie oft kriegst du negative Reaktionen auf das, was du sagst? Und wie wiegelst du das für dich ab?
Also zum Glück kriege ich relativ wenig negatives Feedback, sondern viel Positives. Ich versuche tatsächlich von diesen beratenden Strukturen so umfangreich wie halt irgendwie möglich, also dass man vieles mit reinnimmt. Also Ernährung ist so ein ganz klassisches Thema, ja. Also es gibt so viele Varianten und so intensive Meinungen von das ist richtig und das darfst du auf keinen Fall. Ne? Also Glutenunverträglichkeit und dann ist das alleine schon so ein Thema, aber immer wieder drauf zu gucken, okay, es gibt hier verschiedene Infos, wir gehen auf so viele wie möglich ein, aber letztendlich hol dir eine persönliche Beratung irgendwo. Also das finde ich ist was, was man im Podcast vor allen Dingen auch gerade bei Schwangerschaftsthemen immer wieder reingeben muss. So, ich gebe dir ein paar Grundideen, ist vegan in der Schwangerschaft in Ordnung oder nicht, um das mal aufzugreifen.
Es ist ein sehr heißes Thema und da würde ich sagen, mega, und da werden mich auch die Veganerinnen für grillen, ich würde eher davon abraten. Also
grundsätzlich.
Oder man muss sehr, sehr gut aufpassen, wenn man sich vegan.
Ich finde es schwierig, von irgendeiner Ernährungsform komplett so einfach pauschal abzuraten. Kannst du nicht machen, weil das stimmt nicht. Du kannst es machen. Du kannst dich auch sehr gesund vegan ernähren, wenn du weißt, auf was du achten musst, was du supplementieren musst. Funktioniert das auch in der Schwangerschaft. Nichtsdestotrotz haben wir einfach den Fakt, dein Eisenwert steigt oder dein Eisenbedarf steigt in der Schwangerschaft um fast das Doppelte an. Wie kompensierst du das über deine Ernährung? Das muss man dann halt auch einfach gegenfragen. Und wenn die Frau dann eine gute Antwort hat und sagt, pass auf, ich ernähre mich so und so und so, ich habe hier ganz viel Kichererbsen und Linsen und grünes Gemüse und ich sehe so, alles klar, die frühstückt schon einen grünen Smoothie mit Spinat und was weiß ich wie und hat da ihre Supplemente. Okay, kann funktionieren, wir kontrollieren das Blutbild, wenn alles fein ist, gut. Wenn die aber dich dann anguckt wie so ein Auto und denkt, Eisen? Ja, dann ist es wahrscheinlich keine gute Idee.
Man könnte vielleicht so sagen, je mehr man sich vornimmt, desto gründlicher muss man das dann auch screenen.
Ja.
Also es ist ja im Alltag immer die Frage, so wie beim Sport auch, how shitty is too shitty? Und
Profisportler macht ja Training nur an so Geräten, sondern irgendwann machen dann alle auch mit Körpergewicht oder mit Freihanteln Training. Und das ist besser, ist aber auch leichter, was falsch zu machen.
Genau.
Genau.
Ja.
Also wer nichts macht, macht auch nichts falsch.
Aber ja, doch halt auch. Ne? Eigentlich nur. Weil warten heißt stehen bleiben.
Also du kannst einfach was, viele Themen nicht in einem Satz beantworten.
Was fragt Eva-Maria Manz, was für Sport oder welche Übungen und wie viel davon sind zu empfehlen während der Schwangerschaft?
Es wäre jetzt gut, wenn du das auf einer verbalen Ebene beantworten könntest und nicht einfach was vorturnst, weil sonst müssen wir es beschreiben.
Also grundsätzlich bitte in Absprache mit der Hebamme oder dem Frauenarzt, der Frauenärztin. Nee, ich würde nichts Extremes neu anfangen in der Schwangerschaft. Das würde ich so als pauschale Info reingeben. Also Dinge, die du vorher schon regelmäßig gemacht hast, wo du routiniert bist, die dir gut tun, einfach mit der Person, die dich anleitet, sprechen. Hallo, ich bin schwanger. Gerade in der Frühschwangerschaft sagen. Also sei das beim Pilates oder beim Step Aerobic. Geh einfach zum Kursleiter, sagt, hier bin ich bin schwanger, man sieht noch nichts, aber nur damit du es weißt, weil dann wissen die, ah, okay, auf dem Bauch liegen, machen wir heute vielleicht ein bisschen weniger oder whatever. Yoga ist super und ganz ehrlich, Bewegung grundsätzlich ist gut in der Schwangerschaft. Also selbst wenn du einfach ein bisschen mehr spazieren gehst, frische Luft tankst, den Kopf mal frei kriegst, auch gut.
Ich fand,
das sollte Spaß machen.
Bei mir persönlich Sport eigentlich im ersten Trimester nicht möglich. Mhm. Danach war es gut. Also der Bauch war nicht das Problem, sondern diese krasse Erschöpfung. Ja. Also man spricht ja auch von so einer bleiernen Müdigkeit. Ich finde, das wäre jetzt von mir als Nicht-Expertin ein Tipp an werdende Mütter, dass sie auch ein bisschen auf ihr Gefühl hören. Also wenn ihr scheiße müde seid,
geht schlafen.
Genau, ja. Dann müsst ihr nicht euch ins Fitnessstudio quälen.
Ja, und das ist auch wichtig, so eine Balance zu finden von, okay, wenn ihr deinen Körper 9 Monate lang sagt, ich möchte nur Couch und Chips, das würde ich vielleicht hinterfragen. Aber wenn du wirklich einfach merkst, ich bin müde, ich bin durch, dann erlaub dir doch mal die Ruhe. Also du produzierst da gerade so einen kleinen Menschen. Vielleicht musst du dich auch einfach mal ein bisschen ausruhen.
Ja, es gab bei mir auch Wochen, da konnte ich nur Fischstäbchen mit mega viel Mayonnaise essen. Das war wirklich so das Einzige, was ich überhaupt essen konnte.
Und Mayo.
Und scheinbar braucht der Körper dann halt einfach leere Kalorien, weil er wahnsinnig viel Energie braucht. Und bevor man gar nichts isst, ist es dann besser, sowas zu essen, was drin bleibt, würde ich sagen.
Grundsätzlich ja. Ansonsten, also gerade wenn du so Gelüste hast oder so Heißhunger auf irgendwas Verrücktes, einfach tatsächlich mal Blutwerte kontrollieren lassen, detailliertes Gespräch mit wer auch immer dich da gut beraten kann. Vielleicht hast du ja irgendeinen Nährstoffmangel oder vielleicht brauchst du 2 Mahlzeiten mehr am Tag in kleiner, um deinen Blutzucker ein bisschen stabiler zu halten. Aber ja, lieber was essen als umkippen.
Also
ja.
Mein Gynäkologe Dr. Iglo heißt der hat mir Fischstäbchen ans Herz gelegt.
Ja, dann ist doch
manchmal,
gut.
Manchmal kann eine vegane Ernährung auch ein Segen sein.
Das stimmt.
Aber ich finde es immer wahnsinnig wichtig und das haben wir auch erst lernen müssen, weil wir beides Menschen sind, Hazel und ich, glaube ich, die gerne halt auch mal was darstellen, gerne ihre eigenen Bedürfnisse zurückstecken in der Gruppe, gerne sagen, ja, passt schon und dann einfach durchackern, bis sie tot umfallen. Wie wahnsinnig wichtig es ist, authentisch zu sein. Und das ist so ein ausgelutschtes Wort, aber was ich damit meine ist, wenn man genervt ist, zu sagen, ich bin jetzt gerade genervt. Mhm. Oder wenn man Lust auf was hat, wie du sagst, zu sagen, ich habe da jetzt Bock drauf, ich mache das jetzt. Also es ist unauthentisch mit einem Kind, wenn du sagst, wie mein Vater früher immer, lesen Buch, lesen bildet und selbst hat er halt James Bond geschaut. Mhm. Ja, so, das ist halt einfach, also es gibt ja auch den Spruch, Kinder muss man nicht erziehen, die machen einem eh alles nach. Ja. Und ich bin heute irgendwie so der Sprüchemeister.
Ja, so. Deswegen wie Woody bei Toy Story, wo man dann so, ich hab ne Schlange im Stiefel.
Ja, aber es ist so, es geht halt einfach darum, was kann ich nachhaltig vorleben.
Genau, das ist der
vorleben.
Punkt. Du machst es ja für 20 Jahre. Also ja. Du musst ein Kind ja 20, 40, 60 Jahre.
Und die kriegen ja
Jahre.
Alles mit, ne? Also,
ja.
Und ist ja jetzt gerade in so einem Alter, wo die ja viel, viel mehr mitkriegen und sich auch merken und Erinnerungen sammeln und abspeichern und ja auch wirklich nachahmen. Ja,
ja und natürlich auch vor dem Partner oder der Partnerin genauso. Wenn du halt immer sagst, ja, passt schon und deine Bedürfnisse halt unter Umständen nur Monate, wenn nicht sogar Jahre zurücksteckst. Mhm. Also das rächt sich halt
irgendwann.
Ein.
Unsere Dreijährige macht jetzt Stillberatung übrigens. Also immer, wenn ich die Kleine stille, dann, wenn ich mit beiden alleine bin, dann rede ich so mit einer Puppe, weil das kann man halt während des Stillgangs ganz gut machen. Und die eine Puppe, die Dahlia, das ist so eine Disney-Puppe, die habe ich mal in echt gesprochen. Und die stillt jetzt auch immer,
natürlich.
So ganz kleine Puppen. Und dann hat meine, die große Tochter hat dann gefragt, weißt du, wie man stillt? Und dann hat sie gesagt, und jetzt Mama, du musst jetzt sagen, nein, sie weiß es nicht. Okay, nein, ich weiß es nicht. Und dann hat sie gesagt, du musst den Mund vom Baby aufmachen und den Nippel ganz tief reinstopfen.
Oh, absolut richtig.
Ja, voll. Und ich dachte dann auch so, wow, was ist jetzt in ihrem winzigen Kopf da für neue Areale aufgeschaltet worden?
Das ist echt süß. Zwei letzte Patreon-Fragen. Vielen Dank an dieser Stelle an unsere Patrons. Line, ich verstehe die Frage gar nicht so richtig. Was hältst du von ambulanten Geburten bei Erstgebärenden?
Ich glaube, das bedeutet, dass man einfach ins Krankenhaus geht, das Kind kriegt und dann wieder nach Hause geht?
Korrekt, ja.
Also geplant oder wie?
Ja, geplant. Das kannst du auch beim Vorgespräch schon sagen, dass du das andenkst. Also kannst du dir auch nach der Geburt überlegen. Der
und
Unterschied,
wie wird das geholt? Mit einem großen Löffel? Oder?
Nein. Wie wenn wir, also als wir das Kind, weißt du, wenn du vom Kreißsaal aufs Zimmer wechselst, sagst du einfach, bye Motherfuckers, ich geh jetzt nach Hause.
Genau. Also du bleibst ein bisschen länger im Kreißsaal. Normal hast du so zwei Stunden etwa, bevor du auf die Wochenbettstation kommst. Und bei einer ambulanten Geburt bleibst du je nachdem so 4 Stunden in der Regel da, dass du dich überwachen. Und die möchten auch wissen, dass du eine Hebamme hast, die zeitnah zu euch nach Hause kommt und guckt. Aber ansonsten gehst du dann einfach nach Hause. Und zu der Frage, ich finde das super. Also wenn zu Hause sichergestellt ist, da ist jemand, der auch nach dir guckt, dass du halt am ersten Tag nicht alleine duschen gehst zum Beispiel, sondern jemand mit ist, falls dir der Kreislauf absackt oder sowas. Das ist wichtig. Also so Sachen ein bisschen durchsprechen im Vorfeld, am besten auch mit der Hebamme, dass jemand zeitnah nach dem Baby auch guckt, nach dem Stillen, dass das alles klappt. Oder man hat schon eine 3-jährige Tochter und die weiß Bescheid, dann ist auch okay. aber es hat echt auch viele Vorteile, tatsächlich.
Was hältst du denn von Hausgeburten? Hazel hat ja einen Witz in ihrem Programm im letzten gemacht über Hausgeburten, dass sie das nicht versteht und sie das Gefühl hat, man schaut sich so sein Zuhause an und dann denkt man sich, hier möchte ich gerne was Traumatisches erleben.
Siehst du das immer noch so?
Nee, also ich wollte jetzt gerade eigentlich sagen zum Thema ambulante Geburt, bei mir ist es umgekehrt. Also ich würde lieber zu Hause gebären und dann noch 2 Nächte ins Krankenhaus gehen, weil ich fand das so erholsam, mit diesem Neugeborenen alleine in diesem Krankenhaus zu sein. Ich weiß irgendwie, ich muss nur klingeln, dann kommt jemand und bringt mir was zu essen und das Baby wird irgendwie auch umsorgt. Natürlich machen die ja im Endeffekt nichts, also so, vor allem, wenn es allen gut geht. Aber einfach irgendwie zu wissen, ich bin jetzt nicht alleine und theoretisch kann mir die ganze Zeit jemand helfen, der das auch schon oft gemacht hat. Aber beim ersten Kind hätte ich niemals eine Hausgeburt gemacht. Niemals. Also ich hätte einfach viel zu viel Angst gehabt, dass da irgendwas schief geht.
Das ist eine sehr persönliche Entscheidung und es hängt, glaube ich, auch viel davon ab, zu welchem Zeitpunkt in der Schwangerschaft stolperst du über diese Frage, wo du dir das selber überhaupt so reinwirfst, möchte ich das, möchte ich das nicht, was sind die Vorteile, Nachteile, was bringt das, wenn du es gut vorbereitest und du hast diesen Support, in welcher Form auch immer, ja, Partner, Familie, Freunde, Großfamilie, was weiß ich wie, ja, spricht da überhaupt nichts dagegen und viele genießen das dann auch, so dieses, oh, ich muss nicht erst in einer fremden Umgebung schlafen und krieg Essen, was ich nicht mag und dann kriege ich doch das Brot mit Gluten, was ich nicht wollte und es gibt kein vegetarisches Essen, brauche ich aber, sondern du bist einfach zu Hause, das, was du sonst auch isst, ist im Kühlschrank, du kriegst das ans Bett gebracht, du brauchst sowieso nicht aufstehen, hat auch Vorteile.
Ein Trend, der, glaube ich, nachgelassen hat, zumindest höre ich das immer weniger, sind Wassergeburten. Was hältst du davon?
Ich hoffe, der Trend lässt nicht nach. Tatsächlich, Wassergeburten, wenn man es richtig macht, gibt super viele Vorteile. Also man muss ein bisschen differenzieren. Es gibt einmal Wassergeburt, so als die Frau geht einfach während der Geburt in die Wanne zum Entspannen. Und das tut vielen Frauen total gut, weil wir auch irgendwo tief im Unterbewusstsein bei den meisten verankert haben. Boah, ich gehe mal in die Wanne und entspanne mich. Ne? So stressige Woche und jetzt hast du das Kind im Bett und kannst mal chillen, Kerze an und dann durchatmen in der Wanne. Und das ist so tief in dir drin, das funktioniert dann auch bei der Geburt. Das kannst du abrufen, ohne dass du irgendwie groß was machen musst. Es reguliert den Venenrhythmus in der Regel total gut, also hat super viele Vorteile.
Sorry, dass ich jetzt immer so den Gegenteil
Tierisch.
Ja, weil da ging es dann halt richtig los mit den Venen und es hat so krass wehgetan, dass ich dann einfach irgendwie raus musste. Ich musste mich auch permanent bewegen. Also bei beiden Geburten bin ich nur so rumgetigert.
Aber wann hat man schon eine Ausrede, um in eine Badewanne zu kacken? Ich meine.
Ja, also seit ich Kinder mache ich das eigentlich die ganze Zeit.
Also ich sag mal so, die Wanne sieht danach doch ziemlich trüb aus nach so einer Geburt,
ich
oder?
Sag's mal so, ja. Es war nicht Bier, was du gestern gerochen hast im Flur.
Ja, aber einfach gucken, also manchen Frauen tut's gut und es reguliert das alles und die fühlen sich da pudelwohl und wollen hier nicht mehr raus und für andere so, nee, ich brauche die Füße auf dem Boden und ich muss mich anders festhalten und dieses Schwammige im Wasser geht gerade gar nicht. Ja,
aber wie ist es dann, wenn das Kind dann draußen ist, dann kann das ja, wenn es an der Nabelschnur hängt, kann es ja einfach dann noch unter Wasser noch ein bisschen chillen, theoretisch, oder?
Also die haben direkt nach der Geburt sehr ausgeprägt, das nennt sich Diving Reflex, also solange Wasser hier um das Munddreieck, also zwischen Nase und Mund in dem Bereich ist, atmen die nicht ein. Also du kannst dir auch so einen Moment unter Wasser tatsächlich floaten lassen, wenn du möchtest. Krass. Und dann langsam hochholen. Hat die Natur ziemlich clever gemacht. Und klar, perfekt. Solange die Nabelschnur pulsiert, sind die ja versorgt. Also es ist gar kein Stress. Und der Übergang ist natürlich fürs Kind so aus dem Fruchtwasser rausgequetscht. Und dann,
dann schließen sich
dann
die
hoch.
Kiemen.
Ja, genau.
Ich hab noch,
fragt,
genau, das wollte ich auch gerade fragen.
Mit welchen Tabus bist du in deinem Beruf konfrontiert, über die du dich wunderst?
Mit Tabus? Gott, als Hebamme wunderst du dich nicht mehr über so viele Sachen, weil du hast so krasse Situationen, also von dir begegnen Menschen, die du vorher noch nicht kanntest, in komplett nackt, in einer absoluten Extremsituation. Ja, natürlich kommt da bei der Geburt auch Stuhlgang mit, das machst du einfach weg. Also wenn das für dich normal ist, dann schockt dich nicht mehr so wahnsinnig
also
viel.
Also einfach ins Berghain gehen als Ausbildung. Smark fragt auch, wie kann man die Stärke von seinem Beckenboden testen? Das ist jetzt für mich ganz wichtig.
Das ist ein super wichtiges Thema, gute Frage. Also wichtig nach der Geburt bitte schonen. Das wird häufig echt unterschätzt, wie viel Zeit und Ruhe der Beckenboden braucht, um erstmal überhaupt wieder so halbwegs klar zu kommen. Und wenn man den zu früh überlastet, das Bindegewebe ist einfach hormonell noch total weich für mehrere Wochen bis Monate, je nach Frau, zu früh belasten. Absolut katastrophal. Also da kannst du dir auch wirklich langfristig viel kaputt machen. So. Ansonsten langsam anfangen, Übungen machen. Du kannst es testen. Also einfach so diese Idee, als müsstest du aufs Klo gehen, Urinstrahl. Als wolltest du den einhalten, bitte nicht auf Toilette machen, aber immer mal halten.
Ja, ne, man soll das nicht auf der Toilette
bitte
machen.
Bitte nicht auf der
nicht?
Toilette, weil du bei dem Harnleiter zwei Schließmuskelbereiche hast. Den einen kannst du bewusst anspannen, der andere lässt einfach locker. Und wenn der obere sozusagen zur Blase hin locker lässt, weil du dir das ja antrainiert hast, du gehst aufs Klo, entspannst dich, fließt alles. Und dann sagst du aber, Edgy Badge, jetzt mache ich unten zu. Dann fließt der Urin schon in deinen Harnleiter rein und das leiert den Harnleiter total aus. Das
dann
ist eine ganz schlechte Idee.
Habe ich aber noch eine ganz praktische Frage, weil das muss man ja während der Schwangerschaft die ganze Zeit in diese Becher pinkeln beim Frauenarzt. Und dann brauchen sie ja nur den Mittelstrahl.
Ja.
So, das heißt, ich pinkel einfach und dann halte ich unter den laufenden Strahlen den Becher und dann wird der Becher automatisch dreckig? Oder wie mache ich das?
Ja, so richtig in schön kannst du das eigentlich nicht machen. Aber ja, so ist die Idee.
Okay. Ja, dann tut es mir leid, alle, die dort arbeiten.
Gibt es denn irgendeinen aktuellen Trend, was Gebären anbelangt, den du kritisch siehst oder irgendwas, was sich
also
komisch entwickelt?
Als Hebamme gesprochen, ich glaube, da kann ich auch gar nicht anders. Ich finde diesen Trend mit Alleingeburten ein bisschen schwierig und auch schade einfach, dass viele Frauen...
Und hier lädt sich gerade ein Müll,
draußen hat gerade jemand alleine geboren.
Was Alleingeburten ist, habe ich noch nie gehört.
Es gibt Frauen, die teilweise auch einfach so traumatische Erlebnisse in der Klinik hatten, dass sie gesagt haben, da will ich auf gar keinen Fall wieder hin. Ich will einfach meine Ruhe haben, das alleine machen. Okay. Was eigentlich okay ist. Also du kriegst das Kind sowieso alleine. Ja, aber es ist einfach sinnvoll, jemanden im Hintergrund zu haben. Das kann man ja auch absprechen. Also ich bin als Hebamme bei einer Hausgeburt auch nicht die ganze Zeit an der Frau dran, sondern manchmal auch einfach im Nebenraum und man hat so ein Ohr, aber man ist da, wenn was ist. Und der kriecherische Teil ist eigentlich so dieses nach der Geburt, wenn die Plazenta irgendwie Schwierigkeiten macht, wenn da Blutungen sind. Das ist ein heikles Zeitfenster und das finde ich bei Alleingeburten wird häufig so ein bisschen weggelassen.
Also es klingt ja extrem gefährlich auch einfach, oder?
Also sagen wir mal so, wenn du eine physiologische Geburt hast, ja, und bei Mama und Kind ist soweit alles okay, ist eine Geburt ja nichts Gefährliches, sondern was vollkommen Natürliches. Und es ist gut, wenn man nicht die ganze Zeit da irgendwo Intervention
hat. Aber ich meine, es gibt
ja
einfach eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass was passieren kann. Und in dieser Wahrscheinlichkeit ist man dann nicht abgesichert.
Genau.
Also wenn man jetzt sagt, bei 8% der Geburten geht irgendwas schief, dann ist man ja in diesen 8% einfach
Und du
im
weißt
Arsch.
Das ja vorher nicht, ne? Also wenn du eine eingewachsene Plazenta hast, das weißt du vorher nicht. Und dann ist es gut, wenn jemand einfach da ist, der dieses Wissen hat. Das könnte das sein und einfach handeln kann, weil das kannst du vielleicht als Frau
aber
in dem Moment nicht
wer
mehr.
Wer näht dich dann unter Umständen? Niemand.
Und was ist bei einer Hausgeburt? Machst du dann die Geburtsverletzung? Also nähst du? Ah ja, okay. Na krass, weil das wusste ich irgendwie immer nicht. Das heißt, das Kind ist dann einfach bei der Mutter und dann wird, okay.
Ja.
Also
ich würde auch, glaube ich, einfach als Tipp geben, hatte ich schon so in Ansätzen in der Folge, lass diese Vergleicherei auf Instagram. So, man lungert viel rum und dann scrollt man halt die ganze Zeit im Internet rum. Und wenn man jetzt zum Beispiel Zahnschmerzen hätte, dann würde man ja auch nicht die ganze Zeit schauen, was gibt's denn so für Zahnbehandlungen, sondern man geht einfach zum Zahnarzt, lässt sich professionell beraten. Punkt aus Ende.
Ja, man postet ja auch nicht, hatte eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung. Geil.
Ja, hab also, Blut im Stuhl. Was soll ich machen?
Es ist halt so Fluch und Segen. Ne? Einerseits ist es ein mega cooles Portal, wo einfach viel Wissen ja auch vermittelt werden kann. Also wo du vielleicht gar nicht wusstest, ach krass, ich kann mein Kind doch zu Hause kriegen. Und ach so, ich kann mich da auch darauf vorbereiten und das geht. Krass. Also wenn es einfach so diese Komponente hat und du informierst dich dann noch weiter, mega gut. Ja, einfach auch um neue Sachen zu lernen, also in sämtlichen Bereichen. Aber ja, wenn es so Fehlinformationen ist oder man kriegt nur so Snippets und dann denkt man, ah, jetzt weiß ich alles. Jetzt kann ich meine Zähne selber reparieren.
Ich glaube, so diese Mischung aus, es kann ja bei einer Mutter gar nicht nur Information sein, weil es ja immer auch emotional aufgeladen ist. Und dann halt eben, wie du sagst, noch diese Snippets. Das ist halt einfach so ein gefährlicher Cocktail.
Die lassen halt zu viel weg.
Ja, ich meine, wenn es einfach nur irgendwie ein funny Video ist, wir haben mal sowas gesehen wie Eltern Milchpulver vorbereitet haben wie Kokaindealer. So. Ich meine, sowas ist einfach lustig, keine Ahnung. Aber wenn es halt wirklich so ist, du hast dieses medizinische Gebrechen, ja, dann würde ich mal das ausprobieren. Boah, das finde ich echt. Mhm. Wir haben damals ja auch was mit Schwarztee den Popo gewischt und mit irgendwie, was war das noch, Mehl oder
Kartoffelstärke.
Kartoffelstärke. Ja. Alles Mögliche ausprobiert und
also was ich noch vielleicht ein bisschen abschließend sagen kann, ist, ich fand's total schrecklich beim ersten Kind. Alles. Also ich fand das Wochenbett so anstrengend. Ich fand's total schrecklich. Ich habe erst irgendwie nach 6 Wochen wirklich so Gefühle für unsere Tochter gehabt. Also es war einfach nur so ein, klar, war mir irgendwie kognitiv klar, ich kümmere mich jetzt um dieses Kind und diesem Kind wird nichts angetan, aber es war nur so eine Pflicht. Und immer wenn jemand gesagt hat, jetzt gebe ich dich wieder der Mama, dachte ich echt so, von wem redet ihr? Mhm. Und dann so, ach so, das bin ja ich. Und ich hätte nie gedacht, dass es so unterschiedlich sein kann. Also auch die Schwangerschaft, es war komplett anders. Jedes Kind ist anders, jede Schwangerschaft ist anders und man ist nicht... Du bist jetzt nicht die Mutter, die du für immer bist. Also es kann sich auch immer ändern. Es kann auch sein, dass du ein Kind hast, was wahnsinnig viel schreit und dann ist es plötzlich vom einen auf den nächsten Tag wieder gut und du hast eigentlich nichts geändert. Es geht vorbei, im Guten wie im Schlechten. Ja. Und ich glaube, wenn ich es irgendwie schaffe, Leuten, die beim ersten Mal so eine Scheißerfahrung hatten, die für mich auch ein bisschen so war, es muss nicht sein, dass es beim zweiten Mal so ist.
Ja.
Es kann wirklich eine heilende Erfahrung sein. Und dieses zweite Kind ist so eine Belohnung. Und da danke ich auch unserer ersten Tochter dafür, dass sie jetzt so cool ist und auch so super mitmacht und mir das nochmal ermöglicht hat, das nochmal in schön zu erfahren. Also seid mutig, wenn ihr Bock habt, das nochmal zu machen. Traut euch ruhig, aber seid bitte nicht irgendwie in eurem Stolz gekränkt, wenn ihr einfach sagt, ich schaffe das nicht alles alleine, weil das sollte man auch nicht alleine schaffen müssen.
Es gibt so diesen schönen Ansatz, das Anstrengende ist gar nicht unbedingt das Kind, sondern alles, was drumherum noch erledigt werden muss.
Ja.
Und wenn du als Mama gar nicht so diesen Raum hast, selber zu heilen, reinzufühlen, wo bin ich denn eigentlich gerade, weil du mit 1000 anderen Sachen auch noch beschäftigt bist, für die du gar keine Kapazitäten körperlich, emotional, whatever hast, dann wird's schwierig. Und dann kommt so dieses, jetzt fühle ich mich auch noch schlecht, weil ich müsste so sein. Nein, du bist einfach gerade so, wie du bist und das ist okay.
Ist übrigens auch mit anderen Kindern, finde ich, das Schwierige. Also Hazel ist ja unglaublich oft auf Tour und ich bin dann viel auf Spielplätzen mit anderen Müttern, anderen Vätern und so weiter. Und das Problem ist, oder in Anführungsstrichen Problem, sind nie die anderen Kinder, sondern es ist immer, dass du dann halt in dem Moment Eheberatung machst, Steuerberatung, Berufsberatung und alles Mögliche. Und die meisten Leute stellen halt einfach so ihren ganzen Müll bei dir ab. Ja. So, ja, ich habe irgendwie Nackenschmerzen und dann hängt mir das Finanzamt noch irgendwie im Nacken und dann passiert das und passiert das und dann musst du halt immer da so rummoderieren. Und am Ende des Tages, ja, kannst du halt eigentlich nur für dein eigenes Leben sprechen und für alle anderen, keine Ahnung. Aber hey, vielen lieben Dank, dass du da warst, Efi. Wann kommen immer die neuen Podcast-Folgen von dir, von Joy Mama?
Joy Mama, montags in der Regel auch.
Ja, ja gut, dann entscheidet selber, welche Folge ihr zuerst hört, Hazel Thomas Hörerlebnis oder Joyful Mama. Ich würde sagen, beides gleichzeitig und dann das eine nochmal und dann das andere nochmal. Dann haben wir doppelt so viele Klicks alle. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, 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 dass du diesen wertvollen Beruf nicht nur ausübst, sondern ihm auch eine notwendige Stimme gibst. Ich hoffe sehr, rechne leider nicht damit, dass sich alle Probleme der Hebammen jetzt für immer gelöst haben. Aber es würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir in ein paar Jahren uns nochmal treffen zu einem Gespräch und dann drüber reden können, wie viel besser alles geworden ist.
Super gerne. Vielen, ja, vielen Dank.
Karl Lauterbach, komm. Krieg mal den Kopf aus dem Arsch. Jetzt mit der Legalisierung, das hat schon funktioniert. Jetzt mit der Hebamme, das kriegst du auch noch hin, Karl.
Boah, ich glaube, wenn ich Karl Lauterbach im Kreißsaal dabei hätte, ich glaube, dann würden die Wehen enden.
Das ist doch ein schönes,
ja,
Schlusswort.
Das ist ein gutes Schlusswort.
Bis dann.
Tschüss, ciao.
Idee und Produktion: Hazel und Thomas. Ton: Benjamin Grimmeisen. Musik: Young Kira. Aufgenommen im Thomas Studio mit dem Equipment der Viel Spaß GmbH.